Ich sehe noch aus wie Frühstück, aber gleich gibt's Dinner.
Willkommen bei à la carte, der Podcast, bei dem die Gespräche auf der Zunge zergehen. Egal ob Pommesbude oder Sterne-Restaurant, ich klingel überall da, wo es nach Leben duftet.
Fertig mariniert? Jetzt wird serviert.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge à la carte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sind wir in der 40 Years Kitchen und zwar auf der Diefenbachstraße in Kreuzberg. Hier gibt es anatolisch-türkische Küche. Es ist vor allem ein Ort des Beisammenseins, des Essenteilens und mit wem ich mir heute mein Essen teile, das erfahrt ihr sofort. Leute, was fehlt uns noch? Wir hatten SchauspielerInnen, wir hatten Personen aus der Musikindustrie, aus der Modeindustrie, von überall. Aber was noch fehlt, ist ein Comedian. Und deswegen habe ich mir heute jemanden eingeladen, der schon bei Let's Dance war, der schon beim TV-Turmspringen dabei war, der seine eigene Show hatte, der jetzt wieder auf Tour ist. Ihr kennt ihn, glaube ich, fast alle. Hallo und herzlich willkommen, Faisal Kavusi. Hallo Faisal, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Super gerne. Du bist tatsächlich der erste Comedian, der hier im Podcast ist.
Okay.
Kannst du einen Witz erzählen?
Oh nein, tu das nicht. Das ist das Schlimmste, was du so einem Komiker sagen kannst. Ey, wie oft ich das gehört habe. Guck mal vor, das wäre so eine Jukebox, weißt du? Hast du schon Schauspieler hier gehabt?
Ja.
Hast du ihm auch gesagt, spielen tot?
Ja, ich mache das ganz gerne.
Echt?
Ja, ja.
Ach Gott.
Nein, musst du nicht. Boah. Ich wollte eher wissen, wie du darauf reagierst.
Also, ich kann dir im Laufe... Also, nein.
Hey, das ist auch eine Antwort.
Also, ich hasse auch... Ich erzähle selten also klassische Jokes oder sowas.
Ja,
ich bin
ja.
Im Storytelling unterwegs.
Ja, ja.
Aber so, ich kann dir meinen Lieblingswitz erzählen.
Oh.
Mein Lieblingswitz ist, wie bringst du Gott zum Lachen?
Mhm.
Erzähl ihm von deinem Plan.
Mhm. Okay.
Der ist ein bisschen deep.
Okay, er hat so eine Metaebene.
Ja, Mann.
Ist mehr wie so, da muss man noch länger drüber nachdenken.
Ist gar nicht. Wisdom da drin.
Ja, stimmt. Wie geht's dir momentan?
Mir geht's gut.
Ja.
Ja.
Bist auch wieder auf Tour, oder?
Genau, mein neues Programm Reden kann Aktion.
Ja, das habe ich gesehen, muss ich munzeln. Du hattest schon in der ersten Shows Anfang Dezember, oder?
Ich bin schon seit ungefähr einem Jahr damit unterwegs.
Okay.
Letztes Jahr im März hatten wir die Premiere, wir sind ja damit unterwegs, circa noch ungefähr ein Jahr und dann gibt's was Neues.
Okay, und wie waren die Shows?
Super, mega. Ja.
Bist du happy?
Ja, was heißt happy? Also ich sag mal so, das Publikum ist immer geil, ich liebe mein Publikum, ich liebe es immer vor denen zu spielen. Ich bin aber selbst halt extrem selbstkritisch. Das heißt, so Shows, wo irgendwie Freunde und alle sagen so, boah, das war der Hammer. Kann sein, dass ich danach da bin und irgendwie so hinten wechsle, immer so, boah, das war scheiße, das war kacke. Weil ich halt so extrem genau jeden kleinsten Fehler sehe. Weißt du, vielleicht kennst du es auch selbst, wenn du halt irgendwie was aufnimmst oder...
Oh, ich bin gar nicht Perfektionist.
Nein, überhaupt nicht.
Nein, also wirklich jetzt nicht? Wirklich nicht.
Echt?
Nein. Ja, ja.
Ach krass, dann bist du ja gesegnet.
Ja.
Dann machst du das
vermutlich
bisschen,
schon.
Bist du wahrscheinlich nicht so.
Weil das Ding ist, ja, das schon manchmal, aber ich bin so, wenn ich darüber nach... Ich lade ja super viel hoch. Ich bin ja so Influencerin. Und wäre ich da perfektionistisch, dann hätte ich, glaube ich, nie angefangen, weißt du? Ich finde es immer eher spannend, wenn man so zurückblickt, wie so die Entwicklung war und wo man jetzt ist. Und keine Ahnung, wenn ich mir so denke, Fehler passieren so oder so, auch in der Entwicklung. Und safe, das, was ich jetzt mache, finde ich in ein paar Jahren vielleicht cool. Aber das, was ich so vor ein paar Jahren gemacht habe, finde ich zum Beispiel jetzt ganz schrecklich, weißt du? Aber das ist ja auch Teil irgendwo des Lebens und der Weiterentwicklung, weißt du?
Da hast du 100% recht. Da hast du wirklich 100% recht. Weil guck mal, wie oft fangen Leute etwas nicht an, weil sie halt irgendwie andere sehen, die so voll gut darin sind.
Ja.
Und dann denken so, boah, nee, ich werde es niemals so schaffen. Aber so, ey, jeder Meister war halt irgendwie am Anfang richtig scheiße.
Ja. Bestes Beispiel der Podcast auch, weißt du? Wir sind so eine kleine Produktion und irgendwann dachte ich, ja, okay, wir müssen anfangen. Wird vielleicht von Anfang an nicht perfekt sein und uns werden Fehler passieren und uns sind Fehler passiert und es werden uns auch noch Fehler passieren. Aber so, trotzdem bin ich glücklich, dass ich es mache. Und dass man auch noch Potenzial hat, sich zu verbessern. Ist vielleicht immer was anderes, wenn man so auf einer Bühne steht?
Weißt du, das was halt so die Herausforderung auf der Bühne ist, du hast halt nur one shot. Was ich meine? So jetzt beim Drehen oder so kannst du ja theoretisch jeden Versprecher oder alles, was halt irgendwie nicht funktioniert hat, kannst du irgendwie nochmal von vorne machen. Aber auf der Bühne hast du halt nur so one shot. Und ich glaube aber die Tatsache, ich würde mich gar nicht perfektionistisch nennen, ich würde eher sagen, weil perfekt, ich glaube halt nicht an Perfektion, ich glaube halt, dass Perfektion eigentlich so im Unperfekten liegt, weißt du, egal in welchem Lebensbereich. Aber ich habe halt einen sehr, sehr hohen Anspruch an mich selbst, weißt du, weil ich denke mir halt so, ey, die sind alle extra gekommen, die haben alle sich Tickets gekauft, die haben einen Babysitter besorgt, die haben sich freigenommen. Und dann will ich halt so mein Allerbestes geben, dass sie halt irgendwie rausgehen und sagen so, boah, ey, das war so geil, das war so Hammer. so viel gelacht, so viel Spaß gehabt und vielleicht noch irgendwie so ein bisschen zum Nachdenken angeregt. Und da möchte ich halt so von meinem Publikum wirklich die bestmögliche Performance. Und da bin ich halt sehr streng mit mir selbst. Aber ich habe mittlerweile aufgehört, mich so sehr zu beleidigen. Also früher war ich sehr, sehr gemein zu mir nach solchen Shows. Mittlerweile bin ich dann sehr viel sachlicher geworden und bin einfach so, okay, das war nicht so gut, das war nicht so gut, das war nicht so gut. Aber es gibt jetzt mittlerweile auch eine Liste von, das war gut, das war gut, das war gut.
Also, ich wollte gerade fragen, hattest du schon mal den Moment, dass du von der Bühne gegangen bist und dachtest so, okay, ich bin happy mit dem, was wie es heute gelaufen ist.
Ja, komplett. Ja. Das passiert ja Gott
sei Dank. Weil das ist ja auch wichtig, weil wenn man die ganze Zeit auf den Punkt hinarbeitet und man hat immer nur an sich selbst Sachen auszusetzen und dann kommst du nie an den Punkt, wo du zufrieden bist.
Genau.
Ist ja beschissen.
Genau. Nee, aber so Momente gab es viele. Es gibt Gott sei Dank öfters das, als dass ich halt irgendwie so irgendwie mich aufrege oder irgendwie sage, boah, das war Kacke oder sowas. Mhm. Also das ist dann so, da komme ich runter und mir so, das war Flow.
Ja.
Weil das war wirklich von Anfang, das war richtig wie so ein Rap. Das war Takt, papapam, papapam, papapam. Mhm. Alles hat gut funktioniert, alles war super. Und dann bin ich auch happy. Da mache ich auch gar keine Liste. Weißt du was? Ey, das war gut. Alles wunderbar.
Hammer. Lass uns anstoßen darauf, dass du hier bist. Ich habe heute zur Abwechslung mal alles ausgesucht und ich hoffe, dir wird alles schmecken. Aber du meintest schon, du bist unkompliziert.
Das stimmt.
Wir haben hier einen alkoholfreien Basil Smash. Mhm. Was ist so deine Wahl an Getränken, wenn du ausgehst? Oh, cheers. Perfekt.
Cola Zero.
Oh, ja?
Ja, tatsächlich. Also ich bin nicht so... Also ich trinke selten Alkohol und wenn, dann tatsächlich irgendwie Gin Tonic oder Espresso Martini.
Ah ja, guter auch. Oh, der ist super lecker.
Der ist sehr lecker.
So minzig auch.
Mhm.
Ganz toll.
Das ist so wie so ein, das ist wie so ein Getränk, was du nach so einer Massage bekommst. Oder so.
Oh ja, ne? Oh ja. Du warst jetzt kürzlich in Bali, meintest du?
Ja, ja.
Hast du da Massagen auch gemacht?
Klar.
Ja, klar, sicherlich. Dafür
5-Euro-Massage. Also habe ich jeden Tag, so gut wie jeden Tag Massage.
Ja, ich habe letzte Mal ich war in Thailand jetzt, den letzten Monat.
Wo in Thailand?
Wir waren in Bangkok. Mhm. Also 2 Freundinnen und ich waren in Bangkok und dann haben wir so ein bisschen Inselhopping gemacht. Wir haben Koh Tao, Koh Samui und Koh Phangan gemacht.
Nice.
Und ich war das erste Mal in meinem Leben bei einer Thai-Massage.
Echt jetzt?
Ja, ja.
Wie alt bist du?
27.
27, das allererste Mal bei einer Thai-Massage. Ja. Und wie war's?
Ich weiß nicht. Boah, es war so toll. Es war phänomenal. Und genau so ein Getränk haben wir danach bekommen.
So. Ja. Aber war es schmerzhaft?
Oh, total. Ich hatte
richtig
auch.
Ellbogen und so ein Schiss, ne?
Ja, und ich hatte Muskelkater danach.
Ja, krass, ne?
Mein Körper, der war total zerquetscht irgendwie. Aber irgendwie habe ich mich auch total gut gefühlt. Das ist irgendwas.
Das macht eine gute Massage aus, finde ich. Okay. Weißt du, die so richtig weh tut?
Ja, wir haben auch Heavy angegeben. Man musste vorher so ein Formular ausgeben und wir so Heavy, safe. Und dann lag ich da und war so. Scheiße.
Ja, genau. Ist aber den Buckel runtergerutscht. Ist auch so geil, die klettern ja wirklich auf einmal.
Oh ja, und das Schlimmste war, ich war mit einer Freundin und wir haben so Partnermassage gemacht, dass wir halt zusammen in einem Raum sind.
Okay. Habt ihr Händchen gehalten?
Nein, aber nur halt, dass wir nicht jeweils in einem Raum sind. Weil ich hätte total gerne Händchen gehalten, aber es ging nicht. Sie lag zu weit weg. Und dann lag ich so und dann konnte ich zwischendurch die Augen aufmachen und ich musste halt lachen, als ich die da gesehen habe, wie die da... Naja, massiert wurde. Naja. Andere Frage, woher kommt dein Humor?
Ich würde sagen, Kindheitstrauma, wenn ich mal so ehrlich sein darf. Also, ja, würde ich ehrlich. Also zum einen, meine Familie ist sehr humorvoll. Ich habe viele, viele lustige Leute in der Familie, wird viel gelacht. Und aber wirklich, also ganz, ganz klassisch Kindheitstrauma, Coping Mechanism, Bewältigungsstrategie.
Aber schon früh dann, oder?
Ja, auf jeden Fall. Weil ich meine, ich bin halt mit 4 afghanischen Flüchtlingen aufgewachsen, weißt du? Meine Eltern, meine Geschwister sind halt vom Krieg geflüchtet. Und da gab es halt viele Sachen, die halt einfach so überhaupt nicht witzig waren. Aber ich glaube, ich bin nicht, also ich sage immer, meine Mutter ist immer Patient X, sage ich immer. Meine Schwester ist Patient Y und ich bin halt dann der Nächste, so auf den das übertragen wurde. Im Sinne von halt sehr sensibel. Ich wurde auch auch größtenteils von meiner Schwester und von meiner Mutter erzogen. Weißt du, dadurch bin ich also sehr, sehr feinfühlig und sehr, sehr sensibel aufgewachsen. Also wirklich schon so ein weiblichen Energiefeld, weißt du? Und hinzu kommt, war aber halt mega viel, was halt wirklich so überhaupt nicht witzig war, aber wie halt meine Schwester halt mega lustig ist, weil sie ist 8 Jahre älter als ich. Liebe geht raus an meine Schwester. Sehr viel gelacht und auch heute wird halt einfach sehr, sehr viel gelacht. Aber ich würde sagen, so Humor kommt aus der Familie und halt auch einfach, und bis heute, hast du den Joker gesehen? Den neuen mit Joaquin Phoenix,
nee.
Der ist sensationell. Mhm. Also der zweite Part, den habe ich tatsächlich noch nicht gesehen, weil ich gehört habe, dass er scheiße sein soll. Aha. Aber der erste ist wirklich der Wahnsinn. Ich habe noch nie einen Charakter gesehen, der mir von der ersten Sekunde an so leid getan hat und mir so Angst gemacht hat.
Okay.
Und was der im Film macht, ist, der lacht so an Situationen, die halt überhaupt nicht lustig sind. So im Moment so Sachen, die ihm so unangenehm sind, die ihm so wehtun, dass er anfängt, sich kaputt zu lachen. Und ich habe mich so in dem wiedererkannt, weil das mir passiert jetzt auch oft, ne, dass irgendwas passiert, dass irgendwie vielleicht etwas ist, was mich so voll traurig macht oder mich so richtig niederreißt. Und dann fange ich auch immer an, Gags Gags zu reißen oder habe irgendwie einen Gag in meinem Kopf und bin alleine und dann lache ich mich kaputt und denke so, boah, wenn das einer von außen sehen würde, würde er sagen, was ist jetzt für eine Show? Ich würde sagen, ja, also, da bin ich. Und ja, aber weißt du, guckst du gern Comedy? Also magst du so Sachen? Was guckst du gern so an? Also Film, Serien, Stand-up?
Ja, Serien total gerne. Was? Also früher viel auch so Sachen wie so Modern Family.
Ja,
so.
Modern Family ist sensationell.
Ja. Sowas, total gerne. Jetzt so Comedy-Shows an sich nicht so wirklich, weil ich glaube, ich nicht so Comedians habe bisher, die ich so krass feier, also so, von denen ich mir jetzt so ein komplettes Programm anhören möchte oder würde.
National oder auch international?
National, glaube ich.
Also gibt es international jemanden, so, den du gut findest? Oder?
Boah, schwierig. Ich habe so einen YouTube-Algorithmus, einen ziemlich guten, und dann kommen immer mal wieder so Snippets von unterschiedlichen Leuten.
Ja.
Weißt du?
Und wer gefällt dir da so? Also wen findest du da so gut? Einfach nur mal so ein bisschen deinen Humor einzuschätzen, so.
Boah, kann ich dir gar nicht sagen, glaube ich.
Weil die Namen nicht kennst du? Oder?
Ja, weil ich die Namen nicht kenne und weil es so viele unterschiedliche Menschen sind. Ja.
Okay, aber du wolltest gerade noch weiterführen. Ich bin dir ins Wort gefallen.
Ich habe es schon wieder vergessen.
Bei Serien, du hast über Modern Family
gesprochen. Ach so, gekommen. Ja, das und halt so unterschiedliche YouTube-Snippets einfach von, ich glaube, einfach nur so Ausschnitte von Shows, finde ich manchmal ganz gut.
Aber,
ist auch so ein bisschen thematisch bedingt. So, wenn dann was kommt, was ich lustig finde, dann heißt das aber nicht, dass ich jetzt so das ganze Programm von der Person lustig finde, weißt du?
Ja, check. Ja, wenn es halt irgendwas ist, was halt irgendwie in die Bubble passt oder irgendwie gerade so dich beschäftigt oder sowas, dann ist nochmal was anderes. Ja.
Dishes zum Teilen, also schlag einfach zu. Wir haben Weinblätter. Warum lachst du?
Weil ich gerade überlegt habe, wie lustig das wäre, wenn ich jetzt einen reinhauen würde. Und schlag einfach so, okay,
bah. Ja.
Aber nein, also weil die Höflichkeit verbietet es mir anzufangen, die Dame muss.
Oh ja, ach so. Naja, nun gut. Ich werde hier dann einfach mal so machen.
So, genau, da hätte ich mich auch ehrlich, aber das erst zugeschlagen.
Ja, das ist super. Wann, du hast ziemlich früh angefangen mit Comedy, ne? Auch mit Shows. Du warst beim TV Total Turmspringen, hat meine Recherche ergeben. Wie war es da so?
Beim Turmspringen? Mhm. Das war mega.
Weil von außen sieht das immer total toll aus.
Hast du meins gesehen? Ich glaube, du hast meins nicht gesehen.
Nein, es sieht toll im Sinne von, es sieht nach Spaß aus.
Ja, ist auch mega spaßig. Also je nachdem, wie du da einfach eingestellt bist. Ne? Die einen Kollegen machen es halt irgendwie einfach nur wegen der Kohle, die anderen, ich bin halt so jemand, so wenn ich was mache, ich mache es dann immer mit vollem Herz.
Mhm.
Und das Turmspringen war cool, du hast halt vorher irgendwie so, ich kam recht spät, bin ich dazu gestoßen. Wir haben irgendwie so 10 Trainings gehabt. Da habe ich irgendwie so einen Profi-Turmspringtrainer, den Jürgen gehabt, der mir dann so alles erklärt hat. 2-mal richtig krassen Rückenplatscher hingelegt. Also richtig so, hast du schon mal einen Rückenplatscher hingelegt?
Mm-mm, Bauch nur.
Aber war es so schlimm, dass du gezuckt hast?
Mm-hmm. Mir war auch richtig so übel danach und alles hat gezwiebelt.
Das ist richtig schlimm. Auch so komplett rot.
Mm-hmm.
Und dann habe ich halt tatsächlich, was mir halt keiner zugetraut hat, ich konnte halt einen Rückwärtssalto.
Mm-hmm.
Und ich wusste damit schon so, boah, das wird halt keiner kommen sehen, wenn du halt irgendwie Kung Fu Panda kommst und du einen Rückwärtssalto hinschmeißt.
Ja.
Und dann habe ich mir beim zweiten leider nicht mehr so viel Mühe gegeben, beziehungsweise den habe ich einfach nicht hinbekommen. Aber ich wusste halt so, okay, mit dem Rückwärtssalto werde ich auf jeden Fall so für Hingucker sorgen.
Mhm.
Und ich bin extra, als wir bei den Proben waren, das heißt, dass wo die Moderatoren und die Kommentatoren da waren, war ich extra scheiße. Mhm. Also ich habe es extra schlecht gemacht, dass wenn ich halt dann später den Rückwärtssalto hinlege, dass ich halt dann so, wow, so richtig ausrasten. Und so ist dann auch gekommen, wirklich die komplette Halle hat getobt, weißt du, wie Olympiahalle in München, 2000 Menschen drehen komplett ab. Da gab es einen Moment, den werde ich auch niemals vergessen. Das war richtig nice, weil irgendwann war dann so Werbung. Das ist ja alles live gewesen.
Mhm.
Und dann laufe ich gerade so Richtung Kabine und die Leute haben mich dann gesehen und dann gab es eine Standing Ovation extra für mich.
Also
das war echt, das sind so, weil es gibt so ein paar Gänsehautmomente, die vergisst man einfach nicht. Und das war halt wirklich so einer von diesen Gänsehautmomenten, wo ich wirklich also, das genossen habe und das wirklich so dieses ganze Gefühl, dieses Bild, weil es irgendwie so 2000 Menschen, die dann extra für einen aufstehen, so, das war schon echt nice. Und das war noch so recht, weil noch so bevor dann die Zeit kam, wo dann diese Größenordnung dann normal wurde, mäßig, weißt du? Das war so mein erstes Mal, wo ich so vor so vielen Leuten, also live vor so vielen Leuten etwas gemacht habe, was außerhalb meiner Comfortzone, nämlich halt Stand-up halt liegt. Und das war ziemlich nice. Und dann habe ich mit Stand-up, also beziehungsweise mit Comedy angefangen, aber also das erste Mal auf der Bühne war ich mit 5. Das war damals Theater.
Ah.
Ja, ich habe schon immer die Bühne geliebt. Und Stand-up habe ich 20 habe ich mit Stand-up angefangen.
Mhm.
Ja, also jetzt so.
Und dann hattest du auch ziemlich schnell deine eigene Show?
Nein, das hat 8 Jahre gedauert.
8 Jahre?
Ja, ja, klar.
Also, aber ziemlich schnell von so, also du warst viel auf der Bühne, hast viel Comedy gemacht, viel Stand-up und dann warst du 2018, hattest du deine eigene Show,
genau,
oder?
Genau, 2018 war dann die Faisal Kabuse Show. Also mit 2011 habe ich angefangen.
Ja.
Und dann war es halt damals so offene Bühnen und sowas. Und das war noch lange nicht so wie heute. Ne? Also mittlerweile hast du ja in den Großstädten hast du überall eine ordentliche Comedy-Szene. Berlin ist eh auch nochmal eine ganz eigene Comedy-Bubble. Mittlerweile kannst du hier in Berlin kannst du 4-5 Mal am Abend spielen, was damals unvorstellbar war. Ne? 2011 war es halt dann so, keine Ahnung, so Burghausen und dann irgendwie so Wetzlar oder so. Und auch so Kleinkunstsachen, weißt du, ich meine, wo dann irgendwie so ein Zauberer und so da war und ich irgendwie nach 3 Jahren dachte, ich kann diesen Seiltrick nicht mehr sehen. Das ist ein normales Seil, ein Salzmaul, Digga. Ich habe ihn gesehen, wie du das schon damit geübt hast, wie willst du verarschen? Und dann so nach 3-4 Jahren Stand-Up sind dann so das Fernsehen so auf mich aufmerksam geworden. Haben mich dann so ein bisschen in die Fittiche genommen und dann wurde man halt hier und da dann platziert, bis hin dann zu dem Punkt, so, okay, gut, wir gehen dem Jungen eigentlich schon.
Okay.
Genau.
Und
hättest du Bock auf sowas eigentlich? Also so eine eigene Show?
Comedy?
Nein, so eigene Show, einfach so Entertainment.
Oh ja, total. Aber ich glaube auch, dass ich finde es so ein bisschen schwierig, weil ich habe das Gefühl, dass, also ich selbst gucke jetzt keine Shows und ich gucke auch keine so Late-Night-Shows oder sowas. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das nicht mehr so krass funktioniert wie früher, weißt du?
Das stimmt.
Ich glaube, es braucht halt ein anderes Format wahrscheinlich. Und ich meine, ich mache jetzt den Podcast und auch so YouTube-Formate und so können, glaube ich, vermutlich besser funktionieren als Show oder sowas wie so Worldwide Wohnzimmer, was halt so als YouTube-Format wirklich ist. Das glaube ich, also wird für mich, glaube ich, besser passen als so eine Bühnenshow. Aber was ich richtig cool finde, kennst du so Live-Podcasts oder so Podcast-Schulen?
Ja, klar.
Ja, das finde ich auch cool, wenn man sowas mal macht.
Nein, ist, ja auch, ist das ja auch eine Show hier, ne? Also ist jetzt nicht mit Publikum und,
ja, voll,
und so, aber voll, es ist voll, ja schon eine Show.
Ja, ja, aber ich finde, es ist schon nochmal ein bisschen unterschiedlich von der Show, weil bei einer Show hast du ja schon noch so ein bisschen mehr und also so unterschiedlichere Unterhaltung, weißt du? Weil dann hast du hier nochmal, kommt ja mehr Elemente, dann spielst du da nochmal ein Spiel und sowas. Das hast du ja hier nicht. Hier hast du ja so ein tiefgründiges Gespräch.
Aber hast du mal eine Anfrage gehabt?
Für irgendwas? Für eine Show?
Für irgendwas im TV?
Oh nein, noch nicht. Nee.
Hättest du Bock drauf?
Ja, total.
Ja?
Ja.
Was wär so eine TV-Show, wo du sagst, boah, da hätte ich mega Bock drauf, mal dabei zu sein? Also, ja, hau mal raus.
Oh, das finde ich total. Weißt du, womit ich mich schwer tue? Mit so Fragen wie so, was sind deine Lieblingskünstler? Was wäre so deine Favorite Show? Was ich mega cool fand, dass du bei Let's Dance auch warst.
Ja, tanzt du gerne?
Nein, aber ich dachte, das kann man da mal endlich dann richtig gut lernen.
Ja, ist eher so ein bisschen Bulimie lernen.
Ja,
also
darin bin ich gut. Das habe ich in der Schule auch immer gemacht.
Echt?
Ja, ja. Kurzzeitgedächtnis.
Das müsste doch perfekt sein. Also ja. Dann, ich meine, das wäre doch vielleicht immer eine Option.
Ja. Ja? Konntest du davor irgendwie so tanzen oder sowas?
Also ich hatte Rhythmusgefühl und ich habe gerne getanzt. Mhm. Also im Gegensatz zu vielen anderen meiner männlichen Freunde war ich halt immer der schon so bei den Teenie-Partys damals mit 14 und so. Die anderen waren dann so irgendwie so cool in der Ecke am Stehen und ich war so, was geht ab? Ich war voll am Dancen damals zu Sean Paul, weißt du, damals zu seinen Hochzeiten. Aber ich hatte auf jeden Fall auch Taktgefühl.
Mhm.
Und halt einfach, mir war halt einfach alles wurscht. Also ich meine, ich habe so nicht so viel nachgedacht, so, wie sieht das jetzt aus oder was sage ich jetzt, weil ich war halt so voll einfach drauf losgelabert, weißt du, die Leute haben das gefeiert.
Ja.
Das hat auch mega Bock gemacht. Ich hatte auch eine mega Partnerin, weißt du, die Joana, liebe Grüße, geht auch aus, und die wundervolle Dame. Und die ist halt so voll schön, also richtig schöne Frau, aber halt so total bescheuert, ne, also im Sinne von total humorvoll.
Mhm.
Als wir uns kennengelernt haben, wirklich, ich habe halt irgendwelche Gags gerissen, die war dann so, ja, lacht halt auch wie so eine Hexe, weißt du.
Geil.
Und ich so, ey, wir waren dann irgendwie so Arsch und Kopf.
Aha.
Damals die Realisatorin beim Kennenlern-Dreh hat dann der Redaktion damals geschrieben, so, hier, Dreh ist alles super gelaufen, bla bla, und ey, wenn ihr Faisal und Oana nicht zusammensteckt, dann seid ihr bescheuert.
Mhm.
Und wir waren dann auch einfach mega.
Aber ihr kanntet euch vorher noch nie? Also
wir haben uns vorher
nie getroffen?
Nö, kannte gar keinen von denen.
Mhm.
Ich kann mich nur erinnern, wie ich damals zum ersten Mal ins Studio kam und gerade waren die Proben und die Profis haben getanzt. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde, Tanzen ist so sexy.
Weißt, ey, es ist so geil.
Was ich meine? Also es ist gar nicht so im Sinne von wirklich so wie so ein Tiersex, sondern einfach so diese Energie, die da so herrscht. Weißt du?
So Aura.
Auch, ja, genau, Mann. Weißt du, auch so ein, ich habe dann vorhin die Männer angeschaut. Weißt du, ich meine? Also, das ist gar nicht wirklich so im sexuellen Sinn. Ich glaube, Leute, die doch wirklich auch mal getanzt haben oder das irgendwie so ein Gefühl dafür haben oder sensibel sind, verstehen halt so, das sieht so nice aus, wenn die also die Hüfte pap 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 staccato da 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 Drehung bam, 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 bam. Und dann die Aftershow Partys waren ey, wie oft ich einfach so einen Fuß neben meinem Kopf war. Weißt du, wie bei Sohan so, war das dein Fuß? Das sind einfach Pros, weißt du, die haben so ausgepackt, das sah so geil aus.
Ja, das also, ist krass. Ich find's eh geil, wenn Leute so eine Passion haben und darin richtig gut sind und so Menschen beim Tanzen zuzugucken, inspiriert so krass. Immer jedes Mal, als ich irgendwann mal so im Theater war oder als ich mir irgendein Musical oder so angeguckt habe, ich dachte immer danach, okay, ich muss das auch machen. Letztes Jahr war ich zweimal in einem Hip-Hop-Kurs und nach dem ersten Mal im Anfängerkurs, ich war mit einer Freundin, dachte ich so, hey, das war ganz schön einfach. Ich glaube, ich kann in den Kurs für Fortgeschrittene gehen.
Unbeliebt.
Und das war so scheiße, weil man musste vortanzen.
Oh Gott.
Und das war total beschissen, aber... Naja, vielleicht noch mal irgendwann ernsthaft tanzen.
Aber hättest du mal Bock auf so ein Paartanz?
Ja, alles Tanz. Ja, ich würde alles total gerne machen. Ausprobieren.
Ist auch cool. Das tanzen. Ist auch einfach cool. Das ist einfach schön.
Weil das Ding ist, bisher jedes Video, auch auf Partys, mittlerweile ist es mir halt egal, wie ich aussehe, wenn ich tanze, weißt du? So auf Partys will ich so einfach Spaß haben und so. Und ich tanze jetzt nicht katastrophal, aber so jedes Video, was ich je von mir gesehen habe, in dem ich getanzt habe, fand ich total unangenehm, weißt du? Weil es gibt halt Leute, die so richtig einfach so smooth aussehen beim Tanzen und ich bin halt so klassisch White Girl off Beat. Einfach. So.
Aber so komplett wild, wie so eine Mutter, die nach zwei Jahren Kindern jetzt zum ersten Mal wieder raus und der ist so scheißegal, wie sie aussehen. Oder halt einfach rumgeschüttelt.
Einfach so Berlin rumgeschüttelt.
Okay, check.
Würde ich sagen. Naja.
Und am Ende, ey, also ganz ehrlich, möglich, das haben auch die Profis immer gesagt, Tanz ist ein Gefühl. Weißt du, du sollst Spaß haben. Wenn du dich frei fühlst, es ist halt ein Ausdruck. Weißt du, du drückst dich halt irgendwo in irgendeiner Form halt einfach aus. Und man sagt nicht umsonst, dance like nobody's watching. Weißt du, fuck them. So fühl dich einfach, weißt du, mach einfach dein Ding. Beim Partner ist noch was anderes, ne? Da agiert man so als Team. Aber das ist mega nice. Also das kann wirklich auch manchmal wirklich schöner als Sex sein, wenn du mit einem Menschen so voll, so das, es passt einfach, es matcht einfach, weißt du, das Gefühl, die Blicke, die Berührung.
Oh ja.
Weißt du, das ist schon...
Da sprühen irgendwie immer die Funken bei, wenn man da so Leuten zuguckt. Das sieht immer so intens aus. Das ist
ist auch. Wie oft ich auf Bali in Restaurants reingegangen bin, einfach nur, weil gerade die Dancing-Community da war und die am Tanzen waren.
Kannst du jetzt so nachhaltig gut tanzen noch? Also noch besser?
Nee, besser. Was heißt besser? Ich habe halt, also das Einzige, was noch so auf jeden Fall so hängen geblieben ist, sind also die lateinamerikanischen Tänze. Das war halt auch eher immer so meins, so die Standarddinger. Also das ist halt so. Ich meine, ich kann Walzer, Walzer Grundschritt kriegt eigentlich jeder hin, der es irgendwie einmal, ein paar Mal gemacht hat so.
Ja.
Aber so Salsa, Bachata, das ist so meine Bachata. Area. Ja, Bachata ist auch mega, mega sensual so. Aber muss man probieren. Also muss man wirklich mal so einen Tanzkurs gehen.
Oh ja, ich werde es wohl noch mal irgendwann tun.
Ja, ja, das macht mega Spaß.
Das Problem ist halt so, je älter ich werde, desto... Da bin ich perfektionistisch. Ich will es halt dann direkt können, weißt du?
Ja,
und ich habe keine Geduld. Ja, ja, nee, das macht auch keinen Sinn. Sag ich ja gar nicht, dass es
Sinn macht. Aber genau das Gegenteil. Muss ich ja genauso anbinden.
Was meine Arbeit angeht, aber nicht was so neue Hobbys angeht. Das würde ich irgendwie total gern schon so Schritte überspringen und dann schon können.
Ja, aber da sei da geduldig mit dir selbst. Und guck nicht nach links und rechts.
Das sagt sich so einfach.
Du, ich sag das, aber es gibt auch Sachen, wo ich halt auch am Anfang scheiße war. Also ob es jetzt Stand-up gewesen ist, jetzt klar, 15 Jahre später bin ich Profi. Aber ich mache ja auch Sportarten, wo ich halt irgendwie noch nicht so lang drin bin und da auch mittlerweile jetzt Jungs gibt, die halt noch, die sehr viel schlechter sind als ich, aber auch andere, die halt sehr viel stärker sind, weißt du? Das heißt so, trust the process. Und hab einfach Spaß, Mann. Weißt du, vor allem Salsa, Grundschritt, ist easy. Und was ja ganz cool ist als Frau, ist halt, der Mann muss halt führen. Ne? Der Mann muss ja dir die Signale geben, die Impulse geben. Und du musst dann einfach nur im Prinzip folgen.
Ja, einfach folgen.
Ja, ja.
Naja.
Kann in Deutschland manchmal gefährlich werden.
Oh nein, oh Schreck.
Also, heißt das eigentlich deutsche Wurzel? Oder?
Italienische.
Ich wollte sagen, Italiano. Ich spüre ein bisschen dieses...
Aber das, also italienische Feuer, ja.
Aber ich wollte es sagen, aber es ist bei dir subtil.
Oh ja.
Ich glaube, es kommt eher raus, wenn du irgendwie sauer bist oder sowas. Kann das sein?
Ich werde eigentlich nicht laut. Also ich bin jetzt nicht so, ich bin dramatisch. Das ist wohl temperamentvoll, meinen italienischen Wurzeln zufolge. Aber ansonsten, ich bin nicht so laut, wie, glaube ich, so rückblickend meine
italienische Der klassische Italiener.
So Klischee-Italiener. So laut bin ich nicht.
Kindheitsfreund von mir.
Ja.
Der ist Italiener. Ich kann mich erinnern, als er damals Kommunion hatte, da war die ganze Familie da. Ich war alleine mit den Psychos. Und die Tante und die Mutter haben mich voll angeschrien. Ich so, ach scheiße, die streiten jetzt so. Dann habe ich die Cousin gefragt, so, hey, warum streiten die? Die streiten nicht, die reden einfach darüber, was das beste Waschmittel ist. haben voll angeschrien.
Ja.
So am Klatschen, bla, voll am Gestikulieren.
Und ja,
da habe ich Italiener nochmal anders kennengelernt.
Mhm. Ja, ja. Muss man lernen einzuschätzen. Aber naja.
Das sind halt verschiedene Kulturen, ne?
Ja, ja. Bist du laut?
Ich habe ein lautes Organ.
Mhm.
Und mir passiert es, wenn ich emotional werde, dass ich dann laut werde. Das kann schon passieren. Aber gar nicht jetzt im Sinne von, dass ich jetzt so, keine Ahnung, jetzt schrei oder sowas. Weil wenn ich schrei, ist halt mega laut. Das ist wirklich extrem laut.
Mhm.
Aber ja, also wenn ich schon irgendwie leidenschaftlich werde oder sowas, dann kann das schon sein, dass andere Leute das als sehr, sehr laut wahrnehmen.
Mhm. Du bist ja jetzt schon ziemlich lange erfolgreich, ne?
Kann man so sagen.
Was macht Erfolg mit einem?
Boah, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Es lässt einen fliegen.
Mhm.
Da kommt halt sehr drauf an, wer ist so deine Umgebung, weißt du, wer ist um dich herum, wer sind die. Weil guck mal, an sich, weißt du, so Erfolg, was ich an allen erfolgreichen Menschen immer sehe, ist, die geben Fick drauf, was andere denken.
Mhm.
Und das ist eh das Wichtigste, weil es ein ganz anderes Level von Freiheit. Weißt du, wenn du einfach so denkst, ey, ist mir egal, was die Leute denken, ich bin jetzt einfach so, wie ich bin.
Ich glaube halt in so einem gewissen Grad, also so, weil mir wäre jetzt niemals egal, was Leute von mir denken, von denen ich auch einen Rat annehmen würde. Also meine engsten Freunde oder Familie, weißt du?
Mhm. Ja, aber ich meine, glaube, die Welt da draußen.
Ja, die Welt da draußen, safe. Aber alles andere, glaube ich.
Ich muss aber dazu sagen, weißt du, ich bin in der Kultur aufgewachsen.
Mhm.
Bei den Afghanen, so gibt es immer so eins, das klassische Gefängnis, nenne ich das.
Mhm.
Mardum Chimiga, was bedeutet, was werden die Leute sagen?
Mhm.
Und das ist halt so der Grund, warum so viele Afghanen oder viele, viele Deutsche mit Migrationshintergrund oder wie auch immer du den Scheiß nennen willst, halt so sich so nie ihre Träume verwirklicht haben, sondern einfach das gemacht haben, was die Eltern gesagt haben, weißt du, und das war in der Regel so, meine Generation war halt so irgendwie Abi, Studium, guter Job, heiraten, Kinder und hausmäßig, so, weißt du, ich meine, so der klassische Weg.
Ja, so der konservative halt so, Weg.
Genau, und ich war halt so der halt so voll aus der Reihe getanzt ist, ne, und dann so, ja, ich werd Komiker, so. Da war keiner
von begeistert. Direkt von Anfang an aus der Reihe getanzt?
Ja, schon immer. Ich war schon von klein auf immer anders, so. Ja, das klingt jetzt komisch, aber ja, ich war schon immer schon ein bisschen anders. Aber so als ja wirklich so, dann mich so gesagt habe, so, ich mache jetzt mein Ding, weil so ist mir jetzt Schnuppe, was XYZ sagt, so, ich mache jetzt einfach, war das dann, bin ich einfach meinen Weg gegangen. Und das ist halt auch etwas, was ich jedem empfehlen kann. Weißt du, weil wenn Menschen dich lieben, die lieben dich so, wie du bist, und die lieben dich auch vor allem halt dann, wenn du das machst, was dich glücklich macht, so, weißt du? Und wenn halt Leute, die da im Weg stehen, dann sollte sich da eh von fernhalten. Aber was ich dich gerne fragen würde, was ist denn Erfolg für dich? Also was bedeutet Erfolg?
Ich glaube, das ist für jeden unterschiedlich. Du musst gleich noch die Frage beantworten. Du hast nämlich gar nicht gesagt, was Erfolg mit einem macht.
Ja, du, ich bin selbst noch so am Harten, weil ich überlege, so welcher Part ist es? Yeah. Weißt du, ich meine, ist es der Fame? Also Fame-Erfolg, Geld-Erfolg, Follower-Erfolg, Frauen-Erfolg, und dann halt auch für mich dann so ein bisschen dann so eine deepere Frage, was ist Erfolg wirklich? So, was, wenn ich heute jetzt so, was ist wirklich Erfolg? Weißt du, wie wäre die Antwort darauf? Und ich habe eine Antwort für mich, aber mich würde es halt mega interessieren, wie du das, was du sagen würdest, was Erfolg ist.
Für mich persönlich, was Erfolg ist, ist, glaube ich, wenn ich glücklich bin mit dem, was ich mache und was mich zufriedenstellt und so alle Aspekte in meinem Leben, die mir wichtig sind, irgendwo miteinander in einer Regelmäßigkeit vereinbare. Also, dass ich den Job mache, den ich mache mit Herz, dass ich meine Freunde und Freundinnen regelmäßig sehe und meine Familie, und dass ich gleichzeitig so natürlich irgendwo auch so berufliche Ziele wie so, das, mir ist sowas wie finanzielle Unabhängigkeit super wichtig für mich selber.
Ja.
Dass sich das alles irgendwo so ein bisschen miteinander vereinen lässt. Weißt du? Und dass ich dann so einen Alltag lebe, mit dem alles möglich ist, was für mich Erfolg verbindet, glaube ich.
Ja, das ist super.
Ja.
Ist du irgendwie bist clever. Alles
so. Oh, hey, danke.
Für
27.
Ja, ich war nicht so clever. Ich war so, Geld und Bitches. Das ist Erfolg, Motherfucker. Und jetzt baue mir ein.
Ja. Hey, jeder wie er mag.
Ja, du. Wie gesagt, die war nicht so clever.
Okay. Gut.
Das ist ja mega gut.
Ja, es ist phänomenal. Wir haben Börek, wir haben Fleisch, wir haben Blumenkohl, Salat, Brot, alles.
Hammer.
Rein damit.
Und Auberginenjoghurt, Dings der Bumper.
Oh ja. Ja,
so viele Wörter, die ich nicht kannte.
Ja, ich auch. Ich wollte es mir merken. Ich habe mir gar nichts gemerkt. Aber es ist wohl, ja, irgendwie Aubergine, das so Tahini-Soße. Gibt's irgendwas, was du nicht magst?
Rumän, nein, Spaß.
Oh, Schreck.
Nein, ist okay. Boah, was, jetzt, wenn es um Essen geht, Meerrettich.
Ah.
Ich verstehe Menschen nicht, die das lecker finden.
Mm. Ja, das speziell verstehe ich.
Was ist bei dir, No-Go?
Ich mag, glaube ich, wirklich alles. Ich muss jetzt nicht so Insekten probieren. Also so
Hast du auf Thailand? Echt nicht?
Nee.
Ich habe damals Heuschrecken probiert.
Und wie war das so?
Knusprig.
Aber hat es nach viel geschmeckt?
Nicht wirklich. Also ich würde jetzt nicht sagen, so, boah. Also ich würde es jetzt nicht erkennen, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, so Heuschreckenchips essen würde, dann denke ich so, oh, das ist doch hier Heuschrecke.
Mhm.
Würde ich jetzt nicht schnallen.
Okay, und du kommst aus der Frage nicht raus. Was ist denn für dich jetzt Erfolg?
Okay, spezifizier mal.
Nachdem du gesagt hast, Geld und Bitches.
Mit 27.
Was ist Erfolg für dich heute? Oder wie würdest du es definieren?
Boah, weißt du, ganz ehrlich, was Erfolg für mich heute wäre, ist, wenn meine erwachsenen Kinder gern Zeit mit mir verbringen würden.
Oh, das ist so schön.
Das wäre für mich Erfolg.
Also, das ist total die cheesy, schöne Aussage.
Ja, aber es kommt von Herzen. Weißt du, ich habe gerade darüber nachgedacht.
Mhm.
Und weißt du, worauf kommt es halt am Ende des Tages an?
Ja, ja.
Weißt du? So, was ist halt so wirklich wichtig im Leben?
Nicht auf Geld und Bitches meistens.
Richtig, das kann man halt recht schnell durchspielen. Und Familie ist halt, ja, so für mich so nach Gott oder beziehungsweise so mit Gott so das Allerwichtigste.
Mhm.
Ich meine, du bist ja auch Italienerin, du bist ja auch in einer Familie, sehr familiär aufgewachsen, oder? Bist du Familienmensch?
Oh ja, total. Aber auch so, meine Familie ist auch jetzt nicht so, also es war nie so heile Familie, so, aber...
Welche ist das schon?
Ja, voll. Aber so auf jeden Fall am Ende so Kern der Familie. Da bin ich immer so auch, also die Menschen, die man liebt, so weißt du, so meine Mama, meine Schwester, ist so, da merkt man so, was man hat. Das ist irgendwie manchmal, vor allem, weil ich sie jetzt auch seltener sehe, weil ich komme aus NRW auch.
Ich habe aus NRW?
Duisburg.
Aus Duisburg?
Ja.
Krass, dann kannst du ja Türkisch. Mittlerweile auch Kurdisch und Arabisch.
Ja. Genau, ja. Und dann, ich habe auch 2 Jahre in Köln gewohnt.
Hm.
Also, ja, ich liebe auch Köln. Köln ist so ein bisschen Heimat für mich.
Cool. Aber dann vermisst du deine Familie heute sehr, oder?
Ja, schon. Aber ich habe es mittlerweile, glaube ich, besser gemacht. Also so ist auch ein Vorsatz für dieses Jahr, sie einfach häufiger zu sehen und dann auch sozusagen, ey, komm, es sind, keine Ahnung, 4 Stunden mit dem Zug, im besten Fall, ohne Verspätung. Und dann macht man das halt mal. Weißt du, dann sagst du halt alles andere ab, was du dann hast, und dann fährst du dahin. Und dann bin ich, glaube ich, mit mir langfristig happier, als wenn ich es nicht machen würde und dann immer so einen Job oder irgendwas vorziehen würde.
Ja, aber das ist der richtige Fahrt.
Das lernt man halt wohl auch mit der Zeit, ne?
Ist halt so. Ich meine, glaube in der Jugend, ne, bist halt so viel mit Familie und irgendwann bist du auch mal froh, wenn du nicht mit denen bist. Und dann bist du halt auch unterwegs. Am Anfang ist so aufregend, alles cool, man ist so voll frei.
Mhm.
Kannst du so nackt zu Hause rumlaufen, nobody cares. Weißt du, was ich meine? Das sind hier geisteskranke Freiheiten.
Ja.
Und irgendwann fehlt dann wieder irgendwas. Mhm. Irgendwann merkst du halt so ein bisschen so, wenn du dann irgendwann mal einen traurigen Moment hast oder es dir vielleicht nicht so gut geht und dann auch einfach so diese Körperlichkeit auch fehlt. Ne? Also ich bin da zum Beispiel, ich bin voll der Kuschler. Also ich liebe Umarmung, ich liebe es. Und bei mir ist halt auch so, weißt du, ich kann so durch die Welt laufen und bin der knallharteste Hund, kann alles und überall so tun, dass es mir gut geht.
Mhm.
Aber sobald meine Mutter mich fragt, so, geht's dir gut, mein Sohn? Dann bin ich so, mir geht's dir gut, ich bin traurig. Und dann nimmt die mich in den Arm, wie ein kleiner Junge, weißt du?
Mhm.
Das ist halt schon so schön. Ich liebe das auch. Ich kann ich wirklich sehr, sehr gut nachempfinden, wie das ist, einfach so seine Familie zu vermissen.
Und ja.
Die sind halt einfach so ein Teil von einem.
Also, ja, selbst.
Wir tun.
Die kennen einen halt auch schon so.
Die kennen dich halt, genau. Die wissen manchmal besser, was gut für dich ist.
Ja, ja.
Wie du selbst, ne?
Ja, und die kennen auch so alle Versionen.
Genau. Das stimmt.
So. Ja.
Wir tun mittlerweile so, die Leute leiten, ich bekomme es ja mittlerweile sehr oft mit, ist so, dass die halt so irgendwie so keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie heulen wollen und sowas, weißt du?
Oh ja, manchmal.
Geht manchmal nicht anders.
Meinst du jetzt, weil die so aus Streit heraus oder was?
Ja, entweder aus dem Streit heraus, ist glaube ich noch so der blödeste Grund, weil Streits passieren überall, aber eher so im Sinne von so, ich halte es einfach nicht mehr aus mit meiner Mutter oder ich halte es nicht mehr aus mit meinem Vater.
Ja.
Ich sage nicht, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Ich persönlich kann es insofern nicht nachvollziehen, weil ich halt so viel Liebe bekommen habe von meiner Mutter und ich dadurch so über all das Negative sehr gut hinwegsehen kann.
Ja, voll.
Und da halt dann so sehr viel Mitgefühl habe, weil ich mir halt nicht vorstellen kann, wie ein Leben für mich irgendwie ohne meine Familie wäre, weißt du? Ich wäre so.
Aber halt eben ohne deine, weil das kann.
Genau, das ist halt so der Punkt, so, weißt du? Also ich judge niemanden, so Gottes Willen, so, weil das ist ja, guck mal, also so sehe ich das. Was muss ein Elternteil tun, dass das Kind sagt, so, okay, ich habe keinen Bock mehr auf dich, so.
Mhm.
Was ich meine, und ich bin halt selbst jetzt Vater geworden und mache mir halt mega viel Gedanken drüber.
Mhm.
Die Kleine ist halt jetzt noch anderthalb Jahre alt, weißt du, aber das macht schon was mit dir, weil du denkst dann, du gehst, denkst du alle Etappen durch, so, was ist das Beste, was ich tun kann, weißt du, ich will immer für sie da sein, ich will, dass wir immer eine Verbindung haben, ich will, dass wir immer Freunde sind, blablabla. Und ich denke mir halt so, was müsste ich halt für ein Hurensohn sein, dass die halt irgendwann sagt so, ey, ich habe keinen Bock mehr auf dich, ich bin hier weg. Weil ich sehe mich in der Verantwortung. Das ist nicht die Verantwortung des Kindes. Ich bin ja der Ältere, ich bin ja der Erwachsene, ich bin ja der Erfahrene. Und so auch in sehr vielen Sachen einfach überlegen, jetzt mal blöd gesagt. Und dadurch liegt es halt meiner Verantwortung, jeden Streit zu deeskalieren, zu wissen oder halt das Bestmögliche zu tun in blöden Situationen, die Situation wieder reinzuwaschen. Weißt du, ich meine? Also der Ältere ist immer in der Verantwortung.
Ich glaube, das Problem ist manchmal, dass auch Elternteile, wahrscheinlich in Familien, in denen sich die Kinder von den Eltern entfernen, dass ein Elternteil oder beide Elternteile nicht unbedingt immer sehen, dass sie die Verantwortung haben, weißt du, für immer. Und dass du immer die Verantwortung für dein Kind hast und dass nicht dein Kind verantwortlich ist für Kontakt, für ein stabiles Verhältnis. Und ich glaube, solche Grenzen vermischen sich manchmal. Weshalb dann manche Kinder.
Krass, also wie unreflektiert musst du sein?
Aber ich glaube, das ist auch ein großes. Ich glaube, es ist auch ein sehr eine Frage der Generation, weil ich glaube, zum Beispiel meine Generation ist so super reflektiert und super daran interessiert, sich so weiterzuentwickeln.
Ja.
Und die Generation meiner Eltern ist aber nicht so. Also wenn du jetzt noch mal den irgendwie eine andere Meinung hast als die, dauert es so lange, bis du die vielleicht ansatzweise von irgendwas überzeugen kannst.
Das stimmt.
Und ich glaube, deswegen ist es halt auch so eine Frage von Selbstreflexion, aber auch Generation einfach.
Und ich glaube halt aber genau, das kommt ja, die Selbstreflexion kommt ja mit dem Fortschreiten der Generation. Mhm. Weißt du, weil weißt du, jedes Elternteil, egal wie die sind, oder egal wie die mit dir umgehen, irgendwann wurde man so mit denen umgegangen und so gehen die auch mit sich selbst um, weil sie die gelernt haben.
Weißt du? Ist ja auch so Self-Talk, so, weil ich glaube, die haben auch nicht unbedingt damit gelernt, mit so Traumata umzugehen oder so. Wie wenige Leute aus der Generation waren mal jemals in Therapie, weißt du?
Die meisten, die in Therapie sind, sind in Therapie, weil die Generation da vorher nicht in Therapie war.
Ja, eben.
Der Punkt.
Ja. Warst du in Therapie mal?
Ja, großer Fehler.
Ja?
Ja, ich bin kein Fan von der klassischen freudschen Gesprächstherapie, weil ich finde, dass das am Ende einfach nur die Ausgrabung von Traumata ist und man läuft da halt die ganze Zeit rum und intellektualisiert das Ganze, aber es ist nicht wirklich Heilung.
Willst du?
Gerne.
Ja, aber...
Du?
Nee. Nee, nein? Ich war nie in Therapie. Also ich habe.
Aber ich könnte mir vorstellen, viele deiner Freunde, oder?
Ja, viele meiner
Freunde. Du hättest die Generation, die halt so mega...
Generation Therapy.
Aware. Ja, Awareness halt. Ne?
Also ja, voll.
Ohne mich jetzt zu sehr drüber lustig machen zu wollen, weil ich manchmal... Ich möchte kein Awareness schaffen. Interessiert mich jetzt auch nicht alles für Awareness, aber generell...
Es geht ja mehr um einen selbst da, weißt du?
It's more consciousness. Es ist halt eher Bewusstsein als Awareness. Weil Awareness ist immer so... Die anderen sollen mich verstehen, aber ist ja scheißegal, was die anderen denken. Am Ende geht's ja darum, ob du dich verstehst.
Aber das ist ja auch Teil von der Therapie, dass du dich selber verstehst und verstehst, woher du oder wieso du manche Emotionen hast, woher Emotionen kommen und wie du damit umgehen kannst und warum zum Beispiel so das, was du als Kind erlebst, ist ja automatisch deine Realität, weil du denkst, das ist das Normal.
Genau.
Ich warte kurz den Ton.
Das passiert immer, wenn ich in Berlin bin. Dann. Guck, nicht immer so viel. Nein, das war nur ein Scherz. Ich bin viel zu geizig von gucken.
Hey, ich dachte, du bist reich. Du bist doch erfolgreich.
Hey, das eine ist Geld verdienen, das andere ist Geld halten, glaube ich.
Yeah.
Das hat ein Schwabe mal zu mir gesagt.
Wer sonst?
Schwäbische, ja, Jude. die haben auch so ein paar Geldweisheiten.
Fair.
Aber ja, das ist, glaube ich, so der... Weißt du, was man auch dazu sagen muss? Und da muss man halt auch fair bleiben. Wir haben halt mega viel Zugriff auf Informationen. Weißt du, wir haben halt beide in unserer Tasche haben wir ein Gerät, womit wir so gut wie all das Wissen, was die Menschheit jemals sich angeeignet hat, instant abrufen können. Weißt du, wir können jetzt irgendwie Instagram haben wir irgendwie so Psychologen oder irgendwie spirituellen Lehrer oder irgendwie hey fucking Eckhart Tolle, weißt du? Und hast halt Zugriff auf all das, was der halt irgendwie an Weisheiten von sich gibt. Unsere Eltern hatten das halt nicht.
Ja.
Und unter Umständen, jetzt speziell mein Fall, war es halt so bei dir vielleicht ähnlich, je nachdem, wann halt deine Eltern gekommen sind oder welche Generation als erstes hier war, die sind halt vor Krieg geflüchtet. Und nicht nur einfach vor Krieg geflüchtet, die müssen ja ihr Zuhause hinter sich lassen, weißt du? Das heißt, in einem neuen Land, in einem fremden Land, du raffst das System nicht, du verstehst die Sprache nicht wirklich, du hast gar keine Ahnung von gar nichts, du bist einfach nur froh, dass du überlebt hast. Das heißt, deine erste Sorge ist halt nicht irgendwie, it's about my mental health, sondern eher so, ey, meine Kinder müssen überleben.
Ja,
ich möchte, dass meine Kinder Zugriff auf Bildung haben, ich möchte, dass meine Kinder genug Geld haben und sich halt irgendwie, sag ich mal, denen an nichts fehlt, die ein Dach über dem Kopf haben, dass sie ein Bett haben, weiß ich meine. Das ist halt was ich damit sagen will, ist, dass den Luxus, den wir heute haben, dass wir uns mit unseren mentalen Themen auseinandersetzen, liegt zum einen daran, dass die das vorher nicht gemacht haben, aber weil die auch vielleicht einfach andere Sorgen hatten und mit damit beschäftigt waren, diesen Luxus, den wir jetzt haben, halt aufzubauen, weißt du? Also so sehe ich das jedenfalls.
Und dann bist du nicht mehr zur Therapie gegangen, weil dir das nicht geholfen hat, oder hast du durchgezogen?
Nee, das ist eher so eskaliert. Also es war eher so, weil er
sich Therapie ist eskaliert.
Ja, es ist richtig eskaliert. Also im Sinne von, die Gespräche waren immer ganz cool, weißt du, so war immer erleichtert.
Hattest danach. Hattest du mehrere Erstgespräche bei der Therapie?
Nee, ich war bei einer und dann bin ich auch direkt geblieben. Das war eine Empfehlung damals. Hat auch ganz gut funktioniert. Es war für mich einfach mal ein Schritt vorwärts, weißt du. Ist aber irgendwann eskaliert, als ich halt gemerkt habe, dass sie halt keinen längeren Plan verfolgt. Also ich habe in meiner Vorstellung war es halt so, dass ich halt dort hingehe und was lerne und irgendwann halt nicht mehr hingehen muss. Mhm. Und ich habe gehofft, dass sie das auch so sieht. Aber sie hat halt keinen Plan, was ich meine. Mhm. Und ich war halt dann irgendwann so durch ein paar Ereignisse, wo halt auch dann so, ja, so eine Suiziddrohung von einem Freund und so kam, weißt du, so wirklich ganz, ganz ekelhafter Scheiß. Und ich halt dann auch durchgedreht bin auf eine gewisse Art und Weise und mich dann gefragt habe, so, warum haben wir jetzt irgendwie 50 Mal über Verständnis geredet, aber nicht einmal über Selbstliebe? Weil darum, das war dann für mich die Erkenntnis, weil darum geht's. Wir sind halt Lebewesen und uns geht's halt um Liebe. Weil, kennst du das Experiment mit den 18 Babys, denen man keine Liebe gegeben hat?
Oh ja, so schrecklich. Krass, alle ne? gestorben, ne?
Alle gestorben an mangelnder Liebe. Das zeigt ja schon so, dass Liebe für uns genauso essentiell ist wie Luft, wie Essen, wie Trinken. Weißt du, ist halt einfach überlebenswichtig. Yeah.
Da gibt's auch noch so eine andere Erkenntnis, weil ganz oft wurde immer gesagt, dass so die mediterrane Diät so ganz, ganz gesund ist. Und man dachte halt die ganze Zeit, okay, es ist so, keine Ahnung, Fisch und Gemüse und bla. Aber am Ende kam raus, dass halt auch so Faktoren wie so gemeinschaftliches Essen, Zusammensitzen, Freude, so dieses ganze, der ganze soziale Aspekt außen vor gelassen wurde. Und es liegt gar nicht so an den Nährstoffen selbst vom Essen, sondern so dieses Gefühl, was du hast, wenn du zusammen isst, was du niemals entwickelst, wenn du halt alleine isst.
Genau. Weißt du? Genau. Ey, das ist mega. Das ist absolut auch richtig. Weil wir sind am Ende energetische Wesen, weißt du, so wir sind in Frequenzen unterwegs. Mhm. Und entsprechend Gefühle sind halt dann irgendwo unsere Realität. Mhm. Und das spielt eine mega große Rolle in dem Ganzen.
Mhm. Und
um das Ganze mal zu Ende zu bringen, ich habe dann da gemerkt, so, ich habe dann irgendwann da so ein Gespräch mit dir gehabt, wo ich ziemlich sauer war, also wirklich, wirklich wütend war.
Mhm. Weil es dir nicht das gebracht hat, was du...
Weil es einfach kein Ziel hatte. Mhm. Es war einfach nur so, ja, Herr Kavusi, was haben Sie denn heute? Mhm. Und dann irgendwann so, ja, die Zeit ist abgelaufen, wollen wir einen neuen Termin machen. Mhm. Und ich habe dann gefragt, so, haben wir irgendwie ein Ziel oder so? Und als er mir halt darauf erwidert hat, dass es kein Ziel gibt, habe ich halt gesagt, das ist hier die gleiche monetäre Scheiße wie überall. Weißt du? Weil ich habe halt gehofft, dass sie mir Fischen beibringt, aber habe halt da herausgefunden, die verkauft mir Fisch. Mhm. Ich habe keinen Bock gehabt, mal Fisch zu kaufen. Ich will Fischen lernen, weißt du? Ich will unabhängig von einer Therapie lernen, mich selbst zu lieben und auch mit meinen Motivation, mit meinen Gefühlen klarzukommen. Weißt du, meine? Also ich habe keinen Bock, so abhängig zu sein, jedes Mal dahin, jede Woche, was soll der Scheiß, weißt du?
Wie hast du dann gelernt, dich selbst zu lieben?
Also erstmal habe ich mich selbst gehasst. Das war ein wichtiger Part des Ganzen. Mhm. Und ich würde auch heute jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so in unendlicher Selbstliebe agiere, sondern so, dass es immer noch ein Ziel ist und halt auch Heilung noch ein Thema im Ganzen ist. Aber auf jeden Fall große Fortschritte gemacht in dem Ganzen und habe mich halt selbst der Sache angenommen. Habe gesagt, okay, ich werde jetzt selbst mich heilen. Das ist nicht im Sinne von, keine Ahnung, ich lege jetzt Hand auf und bin dann geheilt, sondern habe halt dann mich mit diesen Themen beschäftigt, habe mich dann mit Spiritualität beschäftigt, habe mich mit Achtsamkeit beschäftigt, ne, Meditation hast du ja gerade schon so angeschnitten, habe mir spirituelle Lehrer gesucht, die mir Informationen geben konnten. Ich habe mich mit den Gesetzen des Universums auseinandergesetzt, habe verschiedene Quellen rausgesucht, weißt du, dann irgendwie so Kybalion, die hermetischen Gesetze, die Upanishaden, die Bhagavad Gita, Koran, die Bibel, Tora habe ich auch ein bisschen gelesen. Also dann kam halt immer mehr Fragen, weißt du, von Selbstliebe kam dann irgendwann so, was ist Gott, weißt du, und dann so wurde es halt sehr, sehr deep in sehr, sehr vielen Hinsichten und dadurch halt dann Antworten gefunden und kann jetzt heute durchs Leben navigieren, aber habe halt trotzdem auch meine Herausforderungen, weißt du. Ich habe heute Morgen auch zum Beispiel unter der Dusche geweint, weißt du, ich habe auch etwas gehabt, so was mich so irgendwie belastet und dann sehe ich halt mittlerweile so, dass es im Leben gar nicht darum geht, dass es dir immer gut geht, sondern darum, dass du halt auch lernst, mit den negativen Emotionen umzugehen und sie halt so zu akzeptieren, dass sie halt auch da sind und sie auch fühlen lernst, ohne dann irgendwie unter Umständen irgendwas zu flüchten, weißt du? Weil da gibt's ja auch viele Fälle von Leuten, die halt dann irgendwie in Substanzen oder in weiß Gott was irgendwie flüchten, weil sie halt das Gefühl nicht aushalten können, was ich auch verstehen kann, weil mir das auch passiert ist. So, also ich würde niemals jemanden judgen. Für mich, aus meiner Sicht, sind ehrlicherweise auch so die in unserer Gesellschaft so als krank gelten, sind, glaube ich, eigentlich die Gesunden. Weißt du, was ich meine? Also im Sinne von, dieses System, in dem wir so leben, ist schon eigentlich ziemlich abgefuckt und krank. Und ich glaube, die halt so sehr sensibel sind, die sehr emotional sind, die sehr feinfühlig sind, sind halt die, die halt dann so als psychisch krank abgestempelt werden, weil sie halt in diesem kranken System so nicht klarkommen. Und da wünsche ich halt allen, dass sie halt irgendwie einen Weg aus dieser Dunkelheit finden und auch einfach lernen, sich selbst zu lieben.
Ich glaube, dass Selbstliebe auch nicht ein Zustand ist, den man irgendwann erreicht, sondern dass es halt immer situationsabhängig ist. Also so, du kannst dich ja so viel heilen, wie du willst. Am Ende des Tages, wenn du eine Herausforderung hast, lernst du ja, musst du ja trotzdem dann damit umgehen, auch wenn du dich mal nicht selbst liebst, weißt du? Also so auch so den Kontrast zu das, was du gerade meintest, so dass du nicht jeden Tag gut drauf bist, dass du dich nicht jeden Tag selbst lieben kannst, weil es kein Zustand ist, der von Dauer ist, sondern dass es so, dass du lernen kannst, dass du mit dir grundzufrieden bist und dass es bessere Tage gibt und dass du akzeptierst, dass es schlechtere Tage gibt.
Weißt du kannst du auch lieben, wenn du traurig bist.
Oh ja, 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 total, aber dass du die Emotionen trotzdem zulassen kannst, weißt
ja,
du?
Ja, voll. Aber ich glaube, das kann schon Hand in Hand gehen, weißt du? Es ist halt wie mit einem Kind, also auch wenn jetzt irgendwie meine Nichte jetzt, die ist ein bisschen älter, letztens hat die mich angeschrien und wollte irgendwas von mir und war die wütend, weil sie hat geweint und so. Mhm. Und ich sehe halt manchmal andere Erwachsene, die dann so voll was reininterpretieren und sagen, du hast deine Gefühle nicht unter Kontrolle und schreien die an und sowas. Und ich denke so, ey, das ist ein Kind, so, weißt du? Und auch wenn ich dann vielleicht auch mal mit denen schimpfe oder in dem Moment sie einfach nur gehalten habe oder für sie da war, will ich damit sagen, so, du kannst jemanden lieben, obwohl er gerade scheiße ist.
Weißt du, ja, klar.
Oder obwohl er sich gerade irgendwie blöd verhält oder was weiß ich was. Weil das dann so, irgendwann dann so, ja, ich will nicht sagen väterliche Liebe, aber schon so dieses, eine Liebe aus dem Standpunkt der Erhabenheit. Mhm. Weißt du? Und deswegen.
Es ist ja auch einfach Empathie. Also, dass du dich in so einen kleinen Menschen auch reinversetzen kannst und so. Natürlich kann die Person ihre Gefühle nicht so benennen und so sagen, wo es herkommt und man kann ja auch einfach die Gefühle so rauslassen. Das ist ja gesund.
Und auch aushalten können, ne?
Ja, ja.
Wie viele Erwachsene, so, wenn Kinder schreien, weinen, hör auf zu weinen. Mhm. Also, lass sie doch weinen. Das ist ein Gefühl. Das muss ja gerade raus.
Ja.
Schaff Raum. Mhm. Weißt du? Halt sie einfach. Streichel sie oder was auch immer. Mhm. Man muss die Kapazität haben, auch die Emotionen des Kindes einfach aushalten zu können. Mhm. So hart das war jetzt. Und glaub mir, ey, letztes Mal war meine Kleine krank. Mittelohrentzündung. Mhm. 1,5 Jahre alt.
Oh, das hatte ich auch einmal als Kind. Ganz schrecklich.
Ja, das ist schlimm. Ich hoffe, das wird nicht so oft passieren, weil die hat so geweint. Und ey, das zerreißt dich innerlich. Mhm. Wirklich. Du willst am liebsten sagen, so Gott, gib mir den Schmerz. Weißt du, nimm mich. Mhm. Aber befreie meine Maus von diesen schrecklichen Qualen, weil das so als Elternteil so schrecklich ist, das ist anzusehen, aber trotzdem habe ich mir das natürlich nicht anmerken lassen. Mhm. Außerdem war halt einfach so möglichst auf meinem besten Leben irgendwie da zu sein, mhm, weil es einen schon mitnimmt, aber das ist halt so Teil des Erwachsenwerdens. Und weißt du, da hoffe ich halt, dass ich halt im Gegensatz zu den Generationen davor, ich glaube, das ist ja dann irgendwie auch Teil der Evolution und Teil unserer Evolution, halt dort ein bisschen emotional besser auffangen kann. So. Mhm. Weißt du?
Ja. Du hast in deiner Karriere auch erlebt, wie so die öffentliche Stimmung und Kritik kippen kann. Hat das irgendwo deine Position zur Öffentlichkeit verändert oder deine Ansicht, wie du mit Öffentlichkeit umgehst?
Mir ist viel dadurch bewusst geworden. Also, mir ist zum einen bewusst geworden, dass das Internet einfach manchmal wie der Wilde Westen ist. Mhm. Beziehungsweise so wie französische Revolution, weißt du? Mhm. Gibt so ein Buch von so einem sehr, sehr schlauen Franzosen, der über die Psychologie der Massen gesprochen hat. Mhm. Und dass das Internet halt einfach so unsäglich gemein sein kann.
Und so, ja, laut, ne?
Und auch so unmenschlich. Und wenn es auf dich niedergeprasst kommt, mhm, gibt es ja dann so psychologische Effekte, mit denen wir Menschen halt einfach noch nicht so weit sind, um damit noch umgehen zu können. Ne? Also wir haben ja mit dem Internet ein Monster erschaffen, so ein bisschen Frankenstein. Und wir sind noch nicht so ganz, was kommt bei dem Scheiß überhaupt raus, weißt du? Also am Anfang dachte ich so, Informationsaustausch und dann gab es Memes. Weißt du? Also es ist halt einfach so ein anarchischer Ort und das kann schon sehr viel mit einem machen. Aber was ich halt auch gelernt habe, ich bin halt kein Fan davon, irgendwie anderen Menschen, also beziehungsweise meinen emotionalen Zustand von den Aktionen anderer abhängig zu machen. Weil sonst bleibe ich immer abhängig von den anderen. Weißt du, sonst muss ich immer denen sagen, so mach das oder mach das, damit ich mich gut fühle. Also ich bin halt eher so, hab eher den Ansatz von, ich muss lernen, damit umzugehen. Ich muss mir ein dickeres Fell aneignen und ich muss halt mir Gedankenkonstrukte bauen, wodurch ich dem Ganzen einfach nicht mehr so viel Gewicht gebe. Weißt du? Auch mittlerweile so, ey, ich habe letztens auch ein Video gepostet oder irgendwie so ein kleines Bild mit deiner Kleinen, wo halt irgendwie auch natürlich Gesicht immer verzerrt ist so. Und dann fangen die an, irgendwelche Todesdrohungen auszusprechen. Ein kleines Baby, muss ich mir auch vorstellen. Weißt du, und dann irgendwie so ja, so Beleidigungen und den Tod wünscht. Kranke, abgefuckte Scheiße. Und mittlerweile so, für mich tangiert mich das nicht, weil es ist halt, es gibt halt einen wesentlichen Unterschied. Diese Menschen im echten Leben würden gar nichts machen. Die würden nicht im Zweifel nach einem Foto fragen. Weißt du, ich meine? Die machen die gar nichts. Da reden die nicht, da sagen die nichts, da gucken die höchstens blöd, machen von der Ferne ein Foto. Aber das ist halt eigentlich nicht wirklich echt. Verstehst du? Also ich meine, guck mal, mein Handy, ich kann es ausmachen, weglegen, kühle ich hier mit dir, weißt du, ess Lamm und dann gibt's das gar nicht. Existiert gar nicht so gesehen. Also es gibt schon einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Internet und der echten Welt. Und zum einen ist es halt heutzutage eine Zeit, wo halt Comedy ernst genommen wird, wo ich halt mir denke, so, seid ihr dumm? Und die Antwort ist ja, weißt du, weil da werden halt Gags gemacht, das ist ein Joke, es ist offensichtlich nicht ernst, aber es wird halt dann ernst geframed.
Aber glaubst du, es gibt Grenzen bei Comedy?
Nein, gibt's nicht. Es gibt Grenzen in Geschmäckern. Weil es ist halt individuell, weißt du? So, das hat jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ich persönlich habe meine Grenzen für Comedy. Also, und auch du hast deine. Weißt du, man hat so ein Spektrum, einen Geschmack. Aber generell Comedy hat keine Grenzen, weil die Geschmäcker da so verschieden sind. Und ich finde halt irgendwie, also weißt du, wenn jemand kommt und sagt, ja, Comedy hat Grenzen, weil ich sage, und du entscheidest das jetzt oder was? Du und deine Freunde sagt uns jetzt allen, worüber wir jetzt lachen dürfen und worüber nicht. Das ist für mich so ein bisschen zu Hitler. Weißt du, ich meine, das ist für mich zu totalitär. Das ist für mich zu sehr, ich entscheide oder ich und meine Boys and Girls entscheiden jetzt darüber, was jetzt lustig ist und was nicht. Aber weil ich denke halt, man hat halt die Wahl. Jeder hat die Wahl. Das heißt, wenn du auch etwas anschaust, was dich abfuckt, dann hast du die Wahl getroffen, dir das anzuschauen und dich abzufucken. Weil guck mal, es gibt Bands wie Freiwild zum Beispiel, die irgendwelche Nazi-Lieder machen. Und wenn ich mir das anhören würde, könnte mich das verletzen. Ich höre es mir einfach nicht an. Ich gucke es mir einfach nicht an, weil warum soll ich mich selbst ritzen? Weißt du? Ich habe ja die Wahl.
Glaubst du, dass du aber über alle Themen das so theoretisch bestimmen kannst? Also das jetzt, weil ich zum Beispiel finde es schwierig, wenn zum Beispiel Männer darüber entscheiden, wie weit Witze über Frauen gehen dürfen. Weißt du? Weil sie sich nie da rein empfinden können, was eine Frau fühlt und welches Leben eine Frau hat. Das können Männer nicht, weil sie Männer sind, weißt du? Deswegen finde ich nicht, dass man, also so, dass es generell keine Grenzen gibt, sondern ich glaube, es gibt Grenzen und bestimmte Themen, bei denen es einfach allgemein vielleicht Grenzen für Comedy gibt, weißt du? Aber ich glaube nicht, dass jeder das bestimmen kann. Ich glaube, das können Frauen für sich selber bestimmen, aber es können zum Beispiel keine Männer bestimmen. Genauso gibt es vielleicht andere Themen, die bestimmte Gruppen nicht entscheiden können, ob es da Grenzen gibt, weißt du, wie ich meine?
Ich versuch's. Also, wenn ich ehrlich bin, weil, guck mal, ich bin in der Welt aufgewachsen.
Weil du so schnell Nein gesagt hast, dass Comedy keine Grenzen hat.
Ja, aber das ist klar. Es gibt keine Grenzen. Ich könnte jetzt hier über Gott Witze machen. Ich könnte über alles Witze machen. Und das könnte ich persönlich witzig finden. Und ich würde auch vielleicht ein Publikum finden, was es witzig findet. Und da ist halt die Frage, worüber darf man Witze machen und was nicht? Und da kommt's halt immer drauf an, wer sind die, die halt über die lustig gemacht wird. Und ich finde, das hat dann was mit Souveränität zu tun. Und schau mal, es gibt halt manchmal auch Beleidigungen, die werden als Witze kaschiert. Weißt du, da wird einfach nur irgendwie so ganz billig beleidigt, da wird jetzt gesagt, so, Frauen in die Küche. Ja, mega Joke, weißt du, es ist einfach so ein beschissener Joke, das ist nicht lustig, das ist einfach nur herablassend, weißt du. Und ich bin halt auch so, wenn ich so mit Deutschen irgendwie als Jugendlicher so zusammensaß und dann so herablassende Aussagen kamen, wo ich mir dachte so, ich bin in einer Kultur aufgewachsen, wo die Frauen sehr viel in der Küche sind, aber ich bin ihnen halt dankbar. Weißt du, ich meine, die machen Essen für uns und die kümmern sich um uns. Das ist so, wenn ich das Essen von meiner Mutter esse, das ist ihre Liebe, das ist ihr Herz. Weißt du, ich meine, das ist so, die kümmert sich ja um mich. Das heißt, ich werde dafür dankbar sein. Das heißt, und ich bin halt, wie gesagt, von meiner Schwester und meiner Mutter erzogen worden. Und hab halt, und ey, ich war Feminist unter Afghanen. Weißt du, viele Leute checken gar nicht, was das heißt, Alter. Weißt du, für Afghanen, so, die sagen dann so, ja, wir sind alle gleich wert. Und im Herzen sind wir alle die Essenz Gottes. Aber wir sind alle in ganz anderen Lebensrealitäten aufgewachsen. So. Mhm. Ich habe mir sehr viel Ärger eingehandelt damit, dass ich wie gesagt, als Fünfjähriger mich vor meine Schwester gestellt habe. Und habe dafür auf die Fresse bekommen und so. Weißt du, so, das war bei uns anders. So, da weht ein anderer Wind. Und worauf ich hinaus möchte ist, es kommt immer darauf an, wie ernst du dich selbst nimmst. Das heißt, guck mal, ich bin auch in der Welt aufgewachsen, wo die Deutschen schon von klein auf, weißt du, was für Jokes wir uns anhören mussten. Und es waren oft auch gar nicht nur Jokes, es waren einfach Beleidigungen. Und ich dachte mir so, okay, entweder bin ich jetzt ein Opfer und heule jetzt rum und sagst so, ich finde das nicht in Ordnung, dass du jetzt mich Kameltreiber genannt hast. So, vor allem in Afghanistan, du bist gar keine Kamele. Also so obviously racism. Und für mich war der Weg so, ich lerne damit umzugehen. Ich nehme den Joke und setze noch einen drauf, weil ich mich selbst einfach nicht so ernst nehme. Ich nehme mich nicht so ernst, dass ich jetzt sage, dass es einen Witz gibt, der mich irgendwie aus der Fassung bringen könnte. Ich will dem anderen Menschen gar nicht so viel Macht über mich und meine Gefühle geben, als dass ich jetzt mich aufbringen lasse darüber, dass er mich jetzt wie Kameltreiber genannt hat oder irgend so ein Shit. Weißt du, wo der dann sagt, das ist ein Joke. Wo ich sage, das ist eine offensichtliche Beleidigung. Aber scheiß auf den Typen. Ich rede einfach nicht mehr mit dem. Oder ich gehe einfach woanders hin und beschäftige mich nicht mit denen. Und beschäftige mich mit Leuten, die denen ich halt irgendwie näher stehe oder wie auch immer, die halt auch Respekt haben. Und vor allem, ey, auf der Straße, wir sind mit Italienern aufgewachsen, mit Spaniern, mit Afrikanern, mit Russen, Franzosen, Koreanern. Ey, weißt du, was für Jokes wir rausgehauen haben? Was wir uns übereinander lustig gemacht haben? Aber wir waren halt zusammen und haben uns alle totgelacht, weil das alles Probleme von uns waren. Und wir dadurch, dass wir Jokes darüber gemacht haben, haben wir das Ganze so entkräftet. Da war das, was eigentlich so groß war, wurde dann plötzlich ganz klein. Ich weiß aber, dass halt mittlerweile jetzt draußen so viele Menschen gibt, die halt dann nur teilweise Sachen zugespielt bekommen, die es halt überhaupt nicht lustig finden, beziehungsweise der Algorithmus halt weiß, dass die halt darauf reagieren werden und sich abfacken werden und dadurch mehr Interaktion auf der Plattform stattfindet und dann gezielt manchmal auch Sachen denen gezeigt wird, die halt scheiße finden, damit die sich abfacken, damit die sich aufregen, weil die halt einfach, du weißt ja, wie der Algorithmus tickt, so, der will ja die Interaktion haben. Und ich verstehe jeden, der irgendwie sagt so, ey, den Witz finde ich scheiße, aber dann zu sagen irgendwie so, boah, der darf jetzt nicht mehr auftreten oder irgendeiner hat was gemacht, was mir nicht gefällt und deswegen canceln wir den, das ist mir zu totalitär. Das weicht so ab von meinem Verständnis von Demokratie. Weil Demokratie heißt für mich, die Meinung anderer aushalten zu können. Auch wenn die Meinung des anderen komplett die Konträre ist zu meiner.
Dann ist es aber noch eine andere Frage, weil du gerade gesagt hast, dass man die Person dann nicht cancelt. Eine Frage von Demokratie ist ja auch, welcher Person du dann eine Bühne gibst. Und wenn du sagst, Comedy hat keine Grenzen und du würdest der Person, die dann vielleicht gecancelt werden würde, trotzdem eine Bühne geben, ist es ja nicht im Sinne der Demokratie, wenn die Person rassistisch ist, weil im Sinne der Demokratie sind wir auch alle gleich und haben alle die gleichen Rechte. Und wenn eine Person auftritt, die rassistisch ist und du deine Bühne gibst, ist es ja nicht im Sinne der Demokratie.
Aber ich gib's ja nicht, sie nimmt sich ja. Also wer bin ich denn, dass ich jemandem eine Bühne gebe?
Naja, aber man könnte die Person halt auch canceln. Man könnte auch sagen, das geht nicht, weil das Grenzen überschritten hat und Minderheiten diskriminiert oder whatever. Und dann kannst du sagen, ja, okay, die Person bekommt keine Bühne.
Ja, aber wer entscheidet das, ist die Frage.
Naja, die Masse.
Das ist halt leider nicht so. Es ist nicht die Masse. Es ist leider heutzutage dann irgendwie so eine, wie sagt man so schön heutzutage, marginalisierte Gruppe oder halt die Unterstützer von diesem Frame von marginalisierten Gruppen, die sich halt rausnehmen, zu sagen so, wir entscheiden jetzt, worüber jetzt Witze gemacht werden darf und worüber nicht. Und das finde ich schwierig. Das finde ich schwierig, weil wenn er Publikum hat, wenn es Leute gibt, die das witzig finden, dann darf der auftreten.
Naja, aber es gibt auch Menschen, die, also es gibt auch Publikum von der AfD, die das gut finden, was sie sagen.
Ja, und ey, also ich als Demokrat finde,
ja, das heißt aber nicht, dass sie totalitär auf Protesten stehen und sagen können, rechte Sachen sagen können und Minderheiten diskriminieren können. So, weil irgendwo hat eine Demokratie ja auch ihre Grenzen. Klar, du kannst Meinung.
Weiß ich halt nicht. Also ich weiß, also Demokratie heißt ja, dass das Volk entscheidet und das heißt auch, dass es Meinungsfreiheit gibt. Und wenn man Meinung Einschränkungen nimmt, dann
solange alle die gleichen Rechte haben.
Das ja klar, aber das Ding ist ja, es ist ja nicht so, als hätte jetzt links irgendwie die Freiheit erfunden und rechts ist jetzt...
Naja, aber wenn zum Beispiel rechts gegenüber von einem CSD eine Gegendemo macht, dann haben die ja unterschiedliche Rechte, weil die gegen die Freiheiten von LGBTQ sind.
Genau, und die sind gegen die Freiheiten von denen, dass sie halt Rassisten sein wollen. Und ich meine, offensichtlich...
Naja, aber es gibt den CSD und es gibt einen Gegenprotest zum CSD, ja. Aber es gibt keinen Gegenprotest gegen die Leute, die AfD sind in dem Sinne.
Natürlich gibt's die.
Ja, generell schon, aber beim CSD, es findet einfach nur der CSD statt, wo Leute für ihre Rechte einstehen. Und dann gibt es eine Gegendemo von der AfD oder von den Rechten, die gegen die Rechte von anderen Leuten sind.
Genau.
Wobei wir alle die gleichen Rechte
und
haben.
Demokratie aber haben sie das Recht, das zu denken. Obwohl das, wie
aber
gesagt, konträr
nicht das
ist
Recht,
zu dem...
Aber die Leute zu verletzen, in dem, was sie machen, oder denen ihre Rechte abzusprechen.
Die Macht dazu haben sie ja gar nicht, weil den CSD gibt es ja offensichtlich, Gott sei Dank.
Ja, ja, aber wenn die Freiheit haben und es so groß, also so groß werden kann oder wenn die ihre Meinung so verbreiten können, dass Leute das gut finden, was sie sagen und anderen Leuten damit Rechte abgesprochen werden, dann ist es ja nicht im Sinne der Demokratie, weißt du? Deswegen muss man ja irgendwo Grenzen haben. Deswegen sind ja manche Sachen verfasungswidrig, weißt du? Also so, deswegen
ja, klar,
gibt es ja Grenzen auch in dem, was wogegen protestiert wird, was es für Rechte gibt. Weil sobald anderen Gruppen die Rechte genommen werden, ist es ja langfristig auch keine Demokratie mehr. Ja,
aber genau das macht doch dann die eine Seite mit der von den anderen. Man nimmt ihnen die Rechte, ihre Meinung zu haben.
Nein, man nimmt ihnen die Rechte, andere Leute in ihren Rechten einzuschränken.
Zu wollen.
Könnte. Naja, aber ja, aber je mehr Leute das feiern, desto, also so, natürlich.
So läuft halt Demokratie. das nur weil es mir nicht gefällt, heißt nicht, dass sie es nicht dürfen. Wer bin ich jetzt zu entscheiden, dass ich habe jetzt die ultimative Meinung?
Aber findest du nicht, dass das ist dann auch zum Teil Ignoranz?
Nein, das also in meinen Augen ist es, also wenn es ein Demokratie ist ja ein Spektrum. Da gibt es kein richtig und kein falsch, weil jeder Mensch hat eine ganz, ganz individuelle Meinung. Jeder, guck mal, wir können irgendwie nebeneinander aufwachsen und die Welt komplett anders sehen. Komplett verschieden sehen. Ich bin neben Nazis aufgewachsen. Und wirklich, die OG-Nazis, jetzt nicht diese neuen Trottel. Und ich will das jetzt nicht gutheißen oder so. Weil, weißt du, guck mal, für mich als Kanake, und ich sehe mich selbst als Deutscher, aber ich bin kein Bio-Deutscher, weißt du, ich habe nicht diese geschichtliche Schuld und so ein Shit. Und entsprechend halt auch nicht diesen Schuldkomplex und auch nicht diesen Selbsthass, den Deutschen leider so ein bisschen mit verankert ist. Für mich, ich sehe halt nicht gute Deutsche und schlechte Deutsche, ich sehe einen blauen Deutschen und einen roten Deutschen. Der hat die Meinung, der hat die Meinung. Die Meinung von dem passt mir manchmal nicht, die Meinung von dem passt mir manchmal nicht. Also ich sehe mich selbst in der politischen Mitte. Aber ich finde halt, jeder hat das Recht, dass also in einer Demokratie, in meinem Demokratieverständnis, in einer Meinungsfreiheit müssen wir die Meinung aushalten, obwohl sie einen auch wehtun mögen. Also weißt du, was manchmal so irgendwelche Rechten von sich geben, wo ich mir denke, so, Alter, du hast komplett den Knall nicht gehört. Aber leider höre ich auch manchmal Linke, die Sachen sagen, ey, du hast auch den Knall nicht gehört. Also ich glaube halt nicht, dass so das eine Richtige gibt. Weil Demokratie heißt, es ist ein Spektrum, jeder hat seine Meinung und ich wäre bereit dafür zu sterben, dass jeder seine Meinung haben darf, obwohl sie komplett konträr zu meiner ist. Aber hey, bevor wir mit der Nachricht anfangen, muss ich dir eine Frage stellen.
Oh ja.
Weil
total
ich habe auf dem Weg hierher habe ich tatsächlich eine Followerin von dir getroffen. Oh. Der hat mich gefragt, so, hey, was machst du in Berlin? Und ich so, ja, ich bin hier bei der Ricardo. Und ich so, ja, hier kann ich dir folgen. Die hat voll die schönen Haare. Das hat sie gesagt.
Toll.
Und ich so, hey, pass auf. Ich werde sie den Namen nicht sagen, die Hildegard, so nennen wir sie einfach mal. Und habe gesagt, ey Hildegard, dann kannst du mir jetzt eine Frage stellen, die würde ich einfach nicht stellen.
Oh, du bist ja fuchsig, hast dich ja total gut vorbereitet.
Genau, ja. Von Geld zu Bitches habe ich mich entwickelt. I changed.
So eine tolle Entwicklung.
Oder? Und sie hat wirklich gefragt, sie hat gesagt, dass du mal irgendwie eine Kooperation hattest, wovor du deine Haare rot gefärbt hast, ist das richtig?
Mhm.
Und ob du das bereust, weil dadurch die Haare kaputt gegangen sind.
Oh, sie folgt mir ja schon lange.
Die ist richtig Fan gewesen, offensichtlich.
Okay, toll. Ich bereue das nicht. Also es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich mir... Hast du dir schon mal die Haare gefärbt?
Mhm.
Ich habe es einmal in meinem Leben gemacht und ich habe es auch nur gemacht, weil ich da eine TV-Produktion hatte und eine Werbung. Und dann dachte ich so, ja, okay, wenn ich meine Haare färbe und jetzt die Chance habe, dass das so in der Werbung zu sehen ist, dann mache ich es halt, weißt du. Aber jetzt in meiner Freizeit hätte ich es jetzt nicht riskiert. Glaube ich, dann wüsste ich auch gar nicht, welche Farbe. Dann habe ich die rot gefärbt. Und meine Haare haben sich gut rehabilitiert wieder. Das ist gut gelaufen und deswegen bereue ich das nicht.
Siehst du, Hildegard, mach dir keine Sorgen.
Mach dir keine Sorgen.
Ich kann das Haar
alles jetzt wieder gut. Hey, wie geht's deinen Haaren?
Gut.
Bist du drauf gekommen wegen Engelshaar gerade?
Tatsächlich ja, aber ich bin gerade kein Scheiß. Das ist wieder notiert. Ich habe mit meinem Handy da drüben angesteckt, aber ich habe es mir extra aufgeschrieben, dass ich es bloß nicht vergesse,
dass
ich das unbedingt fragen muss.
Ja.
Wir haben auch beide gesagt, dass ich auf jeden Fall den Podcast reinziehe.
Geil.
By the way, das war die Dame von dem Typen, der mir den Pimmel eingesteckt hat. Was jetzt falsch klingt, wie ich das gerade
sage. Typical Berlin-Experience.
Ja, willkommen in Berlin. Jetzt weiß man auf jeden Fall.
Gestern Abend in der Berlin-Zeit.
Jetzt wissen wir auch schon, wo auf welcher Seite ich bei dem Protest war. Oh Gott, oh Gott. Aber ich war nicht auf dem Christopher Street Day, ich war bei der Kanaken-Version, beim Mustafa Street Day. Das war mein Ding. Ja, aber tatsächlich, ich muss auch gerade kurz erzählen, bevor das zu komisch rüberkommt.
Ich wollte gerade sagen, willst du mal die Story erzählen?
Ich werde euch mal kurz die Story erzählen, wunderschöne Community. Mhm. Auf dem Weg hierher habe ich zwei Herrschaften im Zug kennengelernt, eine Dame und einen Herrn. Und die waren total cool, sehr sympathisch, wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und irgendwann war es dann so, dass dann das Mädel zu dem Jungen gesagt hat, so, guck mal in deine Tasche. Und er war so, ach nee, echt jetzt? Oh nee. Und ich war so irritiert, weil ich mir dachte, so hat sie ein Geschenk für dich und du bist jetzt abgefuckt oder was? Und dann war so, nein, wir haben da so ein Ding unter uns Freunden, dass wir uns immer so ein Holzding so unterjubeln, das ist so ein bisschen der schwarze Peter und wir versuchen den halt immer einen von den anderen so unterzujubeln. Und ich so, was ist das denn für ein Holzding? Und dann holt er einfach so einen großen braunen Holzpimmel raus und ich habe mich kaputt gelacht, weil ich gesagt, was ist auch irgendwie cooles Game so unter Freunden. Und als ich dann heute Morgen irgendwie aufgewacht bin und nach dem Duschen das Deo benutzen wollte, habe ich meine Tasche aufgemacht und habe diesen Holzpimmel gefunden. Und jetzt obliegt es mir, dem lieben Lukas, liebe Grüße bei dir an dieser Stelle und natürlich auch an die Hildegard, diesen Holzpimmel wieder zurück unterzujubeln. Also,
du hast ihn noch.
Natürlich habe ich ihn noch, der liegt auf meinem Bett. Ich will dir gar nicht erzählen, was ich heute damit gemacht habe. Also, oh mein Gott, ich rede mich um Kopf und Kragen. Also, sagen wir es mal so, ich wünschte, weißt du? I wish, but Zentralasiate. Mm. What should I do? Aber da, das Thema, we can move on. Aber du hast schon probiert, wie ist es?
Ey, es ist so lecker.
Ja?
Es ist so lecker. Ich bin aber auch, ich liebe Desserts. Bist du so ein süßer?
Mhm. Ja, so richtig süßer Künefe.
Mm, alles rein.
Liebe ich. Ja, ja. Tiramisu. Oh, ja. Creme Brûlée. Oh.
Creme Brûlée hatten wir gestern bei der Podcast-Aufnahme. Auch sehr lecker. Aber der Pudding ist total lecker. Boah,
sensationell.
Mhm. Auch mit dem Knusprigen.
Ist das Erdbeer oder da unten oder Himbeer? Oder was ist das?
Ja, ich glaube, irgendwie so.
Boah, sensationell.
Erdbeer. Oder? Ja.
Das ist mega.
Mhm. Auch mit den Konsistenzen.
Das ist fantastisch.
Dem Engelshaar oben drauf.
Das ist super, wirklich. Aha.
Hast du Angst davor, irgendwann nicht mehr lustig zu sein?
Nee, habe ich nicht. Das ist so eine Charaktereigenschaft, ich glaube, die wird niemals aufhören.
Mhm.
Also, natürlich ist man als Künstler immer so ein bisschen, man lebt da so ein bisschen von der Hand in den Mund. Man weiß ja nie, wann hört's auf oder so, weißt du? Aber ich mache mir nicht so viele Sorgen. Ich will nicht so viel irgendwie in der Zukunft verharren und irgendwie denken, so, was könnte schieflaufen? Ich denke halt immer drauf, so, was könnte gut laufen?
Mhm.
Und vor allem so will ich im Hier und Jetzt dann einfach Spaß haben. Und gar nicht so viel darüber nachdenken, was könnte, weiß ich mal, einfach Spaß haben, zusehen. Und ey, ist jetzt schon so, ey, ich verdiene Geld, indem ich auf die Bühne gehe und Gags erzähle, weiß ich meine? So etwas, was mir voll Spaß macht. Also ich liebe es ja auch, wirklich, ich liebe es, wenn Menschen lachen.
Mhm.
Und wenn ich dann auch so der Grund dafür bin, dass ich jemanden zum Lachen bringe, ich liebe das einfach. Auch jeden Lacher, den du jetzt hattest, ich genieße das richtig. Wirklich, ich finde das richtig toll. So, weil, also so, irgendwie der Grund dafür zu sein, dass jemand sich freut, weißt du, ich meine?
Dass man die Emotionen in einem anderen Menschen
auslöst. Genau, weil das ist ja so ein Initialreiz. Weißt du, ich meine, du denkst ja nicht nach, bevor du lachst. Weißt du, ich meine, das ist einfach so ein Reflex. Das ist ja nicht so wie so ein Deutscher, der denkt so, oh, das war lustig. Weißt du, so Lachen ist ja die Schwester des Weinens. Weißt du, so beim Weinen, so du verkrümmst dich, du hast Tränen, machst den da. Und beim Lachen ist mit, abgesehen jetzt von den Tränen, genau das Gegenteil. Ne? Wenn du halt krass lachst, hast du auch voll die Tränen, aber du öffnest dich,
ja, ja.
Du öffnest deine Kehle, du öffnest dein Solarplexus, du machst dich verwundbar, du machst dich verletzlich. Und hast halt so eine schöne Emotion. Ich liebe das, wirklich. Und auch vor allem, wenn dann so hunderte von Leuten vor dir sitzen. Und vor allem bei den guten Gags, ich freue mich dann vorher schon immer auf den Lacher, der gleich kommt. Sorry, aber ich
ganz, das ist ganz
aber ey, du hast dich wirklich sehr gut nicht bewegt.
Ich war so nonchalant irgendwie.
Ich bin so
nah an meinem Auge vorbei.
Das wäre ein Streifschuss gewesen. Tut mir so leid. Ich hab mir kurz überlegt, soll ich es kommentieren? Ja.
Nein.
Sie hat safe gesehen.
Ich wusste nicht, ob du das gemerkt
natürlich.
Hast. Ich wollte jetzt nicht so ins Wort fallen.
Natürlich.
Weil du hast gerade so,
ich hab dir
so
fast tief Gesicht
über Lachen geredet.
Also ich hätte es lustig gefunden, wenn du versucht hättest, das aufzufangen.
Nein, oh Gott!
So, hey, Walter, das ist lecker.
Und jetzt reicht's.
aber also ich liebe das einfach. Das ist einfach schön. Und ich glaube, ich werde mir immer irgendwas einfallen lassen, Menschen zum Lachen zu bringen. Wirklich nichts Schöneres.
Mhm. Gibt es so eine Favorite-Zuhörerschaft, die du in Deutschland hast? Also wo du dich wirklich so jedes Mal bei so einer Tour oder so freust, okay, die Stadt, auf die freue ich mich am meisten?
Boah. Es gibt so die Hochburgen, wo ich halt immer weiß, so, da wird es halt richtig zur Sache gehen. Da wird
ist
halt
Köln von, einer davon?
Köln, Hamburg, Berlin, Hannover, München, Frankfurt, Stuttgart, also immer so die Großstädte.
Duisburg?
Duisburg ist nicht so, obwohl doch, ist die Kaue in Duisburg? Kennen Sie Kaue? Oder in Essen oder so, also Pott immer gerne auch, weil das ist dann manchmal ein bisschen
derb. Oh ja, also ehrlicher.
Genau, kann ein bisschen derb sein, ne, kann ein bisschen auf die Kacke hauen und so. Man kennt halt irgendwann sein Publikum. Und wenn du aber auch so im Dorf spielst zum Beispiel, die sind halt mega dankbar.
Mhm.
Die freuen sich, weil es ist kein so Hückelhöfen oder sowas.
Ja, ja.
Die freuen sich einfach so sehr, dass genau, dass du überhaupt da bist. Die freuen sich total.
Wonach suchst du so Städte aus? Also jetzt außer so Großstädte?
Das mache ich ja gar nicht.
Nee?
Also nee, das
aber so ein Dorf?
Team.
Also so, wonach suchen die das dann?
Also entweder, die haben halt dann immer irgendwelche Kulturvereine oder Kulturbüros oder sowas, weil sie dann anfragen oder irgendwie das Booking-Team nimmt halt mit denen Kontakt auf und sagt halt, hier, Kabuse, hast du nicht Bock? Aber so die Großstädte sind halt immer Standard.
Ah, klar.
Auf jeden Fall spielen.
Aber so Dörfer suchen die dann aus einfach?
Das halt einfach mal so, mal so, mal so. Es gibt auch manchmal irgendwie Dörfer, wo es halt mal auch manchmal vielleicht irgendwie gut war oder vielleicht auch mal nicht so gut war, weißt du? Also da gibt's auch ganz, ganz viele verschiedene, ich hab's gesehen. Und meiner mag sehr viel kleiner.
bin schon. Meiner ist vom Löffel gefallen. Und der kam nicht aus dem Mund geflogen.
Bei mir kam mit ein bisschen.
Bei dir kam mit Wumms.
Mit ein bisschen Watt rausgeschossen.
Letzte Frage, die ich gerne auch immer allen meinen Gästen und Gästinnen stelle, ist: Was würdest du dem jungen Faisal mal sagen? Aus heutiger Sicht.
Wie jung?
15.
Ich würde sagen, ich bin stolz auf dich. Lass dir Zeit, setz dich nicht unter Druck, liebe dich selbst, mach Fehler, genieß das Leben und bleib dir selbst treu und lass dich niemals verbiegen, folge eher deinem Herzen als deinem Verstand und lerne, andere Menschen über dich selbst zu stellen und zu versuchen, deine Kräfte bestmöglich einzusetzen, um anderen Menschen zu dienen, denn um zu verdienen, musst du dienen. Und ich liebe dich, das würde ich sagen.
Oh, das ist total schön. Glaubst du, der 15-jährige Faisal wäre jetzt glücklich mit dem, der du bist?
Ich würde sagen so, ja, wann gibst du halt Geld und Bitches? Halt's Maul.
Hatten wir jetzt Geld und Bitches?
Kommen die? Ja, Bruder, so wie du bist. Schmeckt!
Hey, Konversation auf Augenhöhe. Ja,
das sagt ein 15-Jähriger, der gerade nichts entdeckt hat. Was erwartest du von dem? Was war die Frage, wie der reagiert?
Ja, ob der happy ist mit der Version, die du heute bist.
Auf jeden Fall. Ich lebe seinen Traum.
Gerade aus Bali wieder da.
Ja, ey, scheiß mal da drauf. Einfach so, ich bin Comedian.
Yeah.
Weißt du, ich war 13, als ich so zum ersten Mal gewagt habe, das so zu träumen. Ich bin Comedy-Fan, seitdem ich 3 bin. Weißt du, ich war 3 Jahre, als ich meinen ersten Comedy-Film gesehen habe. Das war aber ein afghanischer Comedy-Film. Oji Komron, Shiro, das ist ein ganz anderer Film. Er war damals so als 13 davon geträumt, als auch als 15-Jähriger. Und ich würde sagen so, Bro, Träume können wahr werden.
Das ist schön.
Alles ist möglich. Alles, woran du, alles, was du dir vorstellen kannst, alles, wo du couragiert und mutig genug bist, es auszusprechen, ist möglich. Und glaub an dich selbst. Das wäre eigentlich die wichtigste Botschaft. Das wäre die aller wichtigste Botschaft.
Selbstvertrauen ist so wichtig.
Genau. Aber wirklich auch Glaube. Also wirklich, ich glaube, der Glaube an dich selbst ist gleichzusetzen mit dem Glauben an Gott. Weil dann ist alles möglich. Weil du, wenn du an dich glaubst, dann ist wirklich alles möglich. Ich meine damit jetzt nicht, dass ich jetzt keine Ahnung jetzt irgendwie Spider-Man-mäßig die Wände hochklettern kann. Ne? Wir müssen irgendwie so umrahmen. Obwohl, ey, ganz ehrlich, mit KI kann sein, dass wir bald irgendwelche Handschuhe haben. Und glaub mir, ich bin so, als hätte ich nicht probiert. Ich bin ein großer Spider-Man-Fan. Also, I tried. Aber ich war dann eher so Spider-Schwein. Faisal, was machst du da? Ich versuche zu klettern. Aber wirklich, es ist alles möglich. Ich werde niemals in meinem Leben werde ich vergessen, weil damals war das der Traum. Eine eigene Show im Fernsehen. Das war der Traum. Weißt du? Und also ich kann mich erinnern, wie dann damals irgendwann dann gesagt, so, ja, Faisal, wir machen Piloten, alles klar, wir machen Piloten. Danach, alles klar, die Sendung ist gekauft, du bist gerade in der Sendung. Und dann ist mal so ein Work-Modus. Ja, und dann macht man, trifft Entscheidungen, Gäste, Studio, blablabla. Und dann, wie ich das erste Mal ins Studio reinkam, das werde ich niemals in meinem Leben vergessen. Ich habe heulend meine Mutter angerufen. Weißt du, wirklich so, wie ich da saß und so gedacht, krass, mein Name steht da, Faisal Kabul Show, geile Grafik, geile Bühne, LED-Wand. Weißt du, irgendwie so krasse Stars kommen zu der Show, die Leute kennen dich. So, wirklich so, das war wirklich der Moment, so, ey, Träume können wahr werden. Wirklich, wirklich so, das habe ich schon gesehen gehabt. Also ich habe schon damals manifestiert, ohne, jetzt als Erwachsener weiß ich, was der Scheiß ist. Und damals habe ich diese Bilder irgendwann gesehen. Also, krass, Alter, das Träume können wirklich wahr werden. Und das werde ich niemals vergessen. Wirklich so meine Mutter angerufen, habe voll geweint, habe gesagt, so, guck mal, Mama, hier. It's happening. Das ist schon crazy.
Wir spielen am Ende immer ein kleines Spiel. Und das Spiel heißt Snackable Facts, weil das ja immer noch am Ende des Tages ein Essen-Podcast ist. Also es ist eigentlich nur, ich sag dir zwei Wahrheiten, eine Lüge und wir schauen einfach mal, wie du dich schlägst, weil du musst die Lüge entpuppen. Oh nein, bitte schlag dich doch nicht. Okay. Nun gut. Heute zum Thema Tee.
Ich bin Afghane, wir sind Tee-Experten.
Ja, ich dachte nämlich, du kennst dich vielleicht damit ein bisschen aus.
Nein, tue ich nicht. Wir haben eine recht eingeschränkte gemacht. Geschmack mit zum Tee, schwarz, Tee und grün. Tee, mehr kommt da nicht.
Nun gut. Also, bist du bereit? Erstens, Schwarzer, grüner und weißer Tee stammen alle von derselben Pflanze. Der Unterschied liegt in der Verarbeitung.
Aha.
Zweitens, Matcha ist eine spezielle Teepflanzenart, die nur in Japan wächst.
Mhm.
Und Nummer drei, in vielen Kulturen, zum Beispiel China, Türkei, Marokko, ist Tee weniger ein Getränk als ein soziales Ritual.
Ich glaube, das mit dem Matcha ist die Lüge.
Soll ich das wohl einloggen?
Bitte einloggen.
Du hast
Yes! Habe ich was gewonnen? Schwarzen Holzpimmel zum Beispiel?
Oh nein, ich würde dir so wünschen, dass du ihn los wirst.
Ich bin mir gar nicht so sicher, ich würde ihn gerne behalten.
Oh! Vielleicht wollten die ihn dir auch nur schenken.
Nein, der wurde untergejubelt. Ich bereue gerade, dass ich ihn nicht mitgebracht habe, aber es wäre richtig cringe gewesen, weißt du, wenn ich jetzt irgendwann gesagt habe, warte mal kurz. Guck mal, ich habe ihn mitgebracht.
Die ganze Zeit auf der Mitte des Tisches.
Oh Gott, Gott.
Auch mal ein Dildo auf dem Tisch.
Aber ja.
Ja.
Aber habe ich irgendwas gewonnen? Nee, oder?
Oh, du musst nicht für das Essen bezahlen, es geht wohl.
Ich dachte, das hätte ich auch so nicht bezahlen müssen. Ich habe kein Geld dabei.
Nee. Nee, ansonsten hast du nichts gewonnen. Faisal, es war sehr, sehr schön.
Sympathie vielleicht.
Ja. es war sehr, sehr schön, dass du da warst, dass du hier warst, mit mir gequatscht hast, gegessen hast, Witze erzählt hast. Und ich hoffe, dass du glücklich bist mit der Podcast-Folge. Und ansonsten habe ich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, dass du eine gute Zeit hier hattest.
Du, auf jeden Fall. Also echt mal mega vielen Dank für die Einladung. Das Essen auch fantastisch. Also ganz, ganz großes Kompliment an die Küche. Ich finde auch, du machst das toll. Also wirklich, wirklich schöne Idee mit den Restaurants. Wirklich, echt, wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich hoffe, dass es so wirklich so groß wird, wie du es dir vorstellst. Und ganz viele Zuhörer sind und alle dich entdecken und sehen so, hey, gut, die Dame ist nicht nur eine tolle Influencerin und hat tolle Haare, sondern weiß auch ein Gespräch zu führen. Also wirklich von Herzen ganz, ganz viel Erfolg dabei.
Danke dir. Und danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch bei der neuen Folge à la carte. Ciao.
Und ganz viel Geld und Bitches. Das wünsche ich dir auch natürlich.
Danke, hey.
Das ist wichtig.
Einmal ich liebe Geld und Bitches.
Everybody loves money and bitches.
Hammer. Danke dir.
Geil.